3, 2, 1, frohes neues Jahr! Das kann man doch jetzt noch sagen, oder?
Kann man das?
Eigentlich schon. Wir haben mit unseren Zuhörern seit November des letzten Jahres nicht gesprochen. Da ist das doch eigentlich nur eine Geste der Höflichkeit.
Na ja gut, dann frohe Weihnachten auch nochmal. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest.
Ja, gehabt zu haben.
Genau.
Herzlich willkommen bei Folge 28 von Wir schweifen ab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Der terroristische Indie-Podcast.
Ja, so haben wir das ja irgendwie beim letzten Mal gebrandmarkt.
Ich hab mir übrigens heute so gedacht, eigentlich ist es voll Indie, was wir jetzt machen, seit dem Neustart.
Das ist so,
ne, dieses unregelmäßig und lange Pause. Indie-Spiele brauchen ja meistens auch viel länger, als man sich wünscht, zum Rauskommen.
So funktionieren auch die richtig spannenden Kickstarter-Projekte. Die sammeln erst ordentlich Kohle ein und dann hört man 2 Monate lang nichts.
2 Monate lang.
Denkt sich, oh Gott, sind die mit unserem Geld abgehauen? Und dann kommt irgendwann eine Rückmeldung, boah, wir waren so gestresst, aber hier, erster Teaser zu unserem tollen Spiel.
Richtig.
Du hast recht, wir machen das eigentlich ziemlich richtig. Heute übrigens reden wir über das Projekt, das man eigentlich mit dem Kickstarter-Boom unweigerlich verbindet, nämlich Broken Age.
Oder besser bekannt unter dem Namen Double Fine Adventure.
Richtig, stimmt. Das hieß ja mal ganz anders. Ich habe mir leider nicht alle Videos angeguckt, die es dazu für die Bäcker gab, aber ein Video hat sich ja auch ganz lange und ausführlich mit der Namensfindung beschäftigt.
Okay.
Das fand ich sehr witzig, wie Tim Schäfer und das gesamte Team sich irgendwie eine gesamte Woche erstmal damit abfinden mussten, dass sie es jetzt nicht mehr irgendwie Project Rats nennen, sondern mal hieß es Broken Age. Ja, mein Name ist Philipp Spilka, der nette Herr am anderen Ende der Leitung heißt
Bernd Wiener.
Und was
nachzulesen auf wirschweifenab.de, aber da wart ihr wahrscheinlich sowieso schon.
Natürlich. Was haben wir denn heute noch so für Themen?
Ja, wir haben ein bisschen das, so förmlich heute, Herr Spilke.
Ja.
Ach so, ist 2014 jetzt dreht er auf.
Ja.
Nun gut, ja. Also ich habe so ein kleines, mein erstes richtiges Handheld bekommen.
Oh.
Da wollte ich kurz drauf eingehen, mit insbesondere Tearaway als dem Highlight davon sozusagen. Was haben wir noch? Ich muss Werbung machen, dass noch mehr Leute Next Car Game vorbestellen, damit da auch ja genügend Entwicklungszeit reinfließen kann.
Kriegst du da eigentlich irgendwas für?
Nein, ja, hoffentlich ein geiles Next Car Game dann am Ende. Das ist mir Lohn genug. Was haben wir noch? Wir haben ein paar alte Schinken, paar auf alt gemachte Schinken. Wir haben nur ein iOS-Spiel, Leute.
Und wir werden Beef haben. Wegen Broken Age.
Ja, nicht so richtig, aber
ein bisschen.
So ein bisschen wahrscheinlich.
Außerdem haben wir ein sehr, sehr spannendes Early Access-Projekt im Angebot, nämlich Secrets of Raticon.
Richtig.
Ich werde mal wieder schwärmen von meinen Abenteuern mit Clementine.
Ja, ich werde dir vor allem erklären müssen, wieso ich das noch nicht getan habe.
Ja, also das wirst du vor allem unseren Zuhörern langsam auch mal erklären müssen.
Ja, vermutlich.
Hast du denn wenigstens 400 Days inzwischen mal durch?
La la la, können wir bitte das Thema wechseln?
Blackguards ist auch ein Thema bei uns und ach, noch
und,
so viel
und,
mehr.
Und. Ja, kürzer wird's heute, glaube ich, auch wieder nicht. Insofern setzt euch bequem und macht euch was zum Trinken auf. Nicht, dass ihr
und,
dehydriert.
In den DVD, Blu-ray-Player eurer Wahl packt ihr die Kaminfeuer-DVD.
Alternativ kann man auch, Zifix, jetzt ist es mir entfallen. Little Inferno zocken.
Ja, auch schön. Stimmt, das muss ich mal weiterspielen.
Ach.
Ach. Hey.
Ja, Bernd, du hattest ja auch irgendwann mal Geburtstag, ne?
Ja, habe ich jedes Jahr.
Ja, du wirst halt auch immer älter. Das ist ja,
sieht ist man schon, dir, nicht wahr?
Ist bei dir so eine Besonderheit. Und ich fand das ja richtig, ich fand das richtig schön, wie du irgendwie schon eine Woche, bevor du Geburtstag hattest, halt wusstest, dass du eine PS Vita kriegen wirst. Und ganz aufgeregt Mails schriebst und mich fragtest, ja, was muss man sich denn dafür mal holen und was muss man denn wissen und so weiter und so fort. Und mit jeder weiteren Mail merkte man, wie du ungeduldiger wirst.
Ja, Herrgott.
Und es gar nicht mehr abwarten kannst, dieses Gerät aufzumachen. Also du wirst zwar älter, aber tief in dir drin bist du immer noch für Geschenke sehr zu begeistern.
Ja, vor allem wenn es um Spiele geht. Ich meine, darum machen wir ja den Scheiß. Man muss immer ein bisschen Kind bleiben. Nee, das war ein totaler Zufall, weil ich habe auf Amazon dieses PS Vita inklusive Tearaway Package gesehen und schreib so meiner Freundin, was meinst? Soll ich die bestellen? Und sie so völlig entsetzt, nein! Naja, von da an war es ein bisschen klar. Und dann musste ich halt noch ein bisschen drauf warten. Ja, mein erster richtiger Handheld, wenn man mal jetzt iOS-Geräte nicht da reinzählt, sind ja nicht wirklich in dieser Kategorie. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Gerät an sich, aber ich bin ein bisschen betrübt, was die Spieleauswahl betrifft.
Ja.
Also ich habe dann sogar mal so Metacritic-Listen durchgeguckt und dachte mir, nö, da gibt's wirklich nicht so viel. Also entweder es interessiert mich nicht, weil es entweder ein Japan-Spiel ist, mit denen ich eher weniger anfangen kann, oder weil ich es schon auf einer anderen Plattform gespielt habe oder so, aber irgendwie so wahnsinnig viel, insbesondere was die Plattform ausnutzt, gibt's ja nicht wirklich.
Meine gesamte PS Vita-Library setzt sich aus PS Plus-Titeln zusammen.
Ja, das wird bei mir auch so sein. Also hier nochmal, falls jemand eine PS Vita hat, aber kein PS Plus, das lohnt sich wirklich. Also ich habe bisher mein einziges Spiel, was ich gekauft habe, war, oder was heißt, was ich gekauft habe, Tearaway war in dem Bundle dabei. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe mir Wipeout 2048 gekauft, weil ich irgendwie gedacht habe, so, ich gebe jetzt auf der Vita dem Wipeout nochmal eine Chance.
Das war aber auch schon mal bei PS Plus drin.
Ja.
Nur halt keiner der ewig andauernden Titel.
Richtig, aber ansonsten habe ich mir das PS Plus gleich geholt und dann ja Gravity Rush bekommen, Uncharted, Golden Abyss, die ich mittlerweile auch beide durch habe.
Die sind doch beide gut.
Also. Ja, Gravity Rush fand ich, hat sich stellenweise ein bisschen gezogen, beziehungsweise hat mich mit der Kamera ein bisschen genervt ab und zu. Das war etwas anstrengend, aber war eine sehr nette Geschichte. Uncharted war auch erstaunlich lang für so ein Mobilgerät, war ich etwas überrascht. Ich habe so Kapitel 17, dachte ich so, da ist mal so ein Zwischenhöhepunkt und ich dachte mir, jetzt geht's aufs Ende zu und dann so die 17 von den Konsolen her und vom Rechner her ist ja auch eher so eine Kapitelzahl, wo dann meistens ein Spiel zu Ende ist, aber die Kapitel sind ja dort relativ viel kürzer. Und hab dann mal eine Lösung geguckt, wie lange denn das noch geht und lese dann, ja, bis Kapitel 37. Ups.
Was?
Oder nee, 34 waren es dann.
Ich kann es nicht bestätigen, ich habe das nämlich immer noch nicht durch, weil ich das Handheld halt wirklich ziemlich selten nutze eigentlich. Aber wenn ich es dann mal nutze, dann stelle ich immer wieder fest, dass es echt ein cooles Gerät ist eigentlich.
Also ich im Moment relativ regelmäßig, weil zum einen ist es natürlich neu, zum anderen führe ich ja aktuell so eine Wochenendbeziehung bis zum Umzug, lang ist nicht mehr hin. Und da hockst du dann halt abends da und denkst dir, ach, jetzt knallst dich ins Bett und nimmst das Teil in die Hand und also ich meine, die Konsole, nicht wahr? Und
Oh mein Gott.
Spielst ein bisschen dran rum. Haben wir eigentlich das ab 18 Fleck gesetzt in iTunes? Ich bin mir gar nicht sicher.
Du hast ja schon gesagt, dass dich der Japan-Kram nicht so interessiert. Ansonsten würde ich dir Persona 4 Golden noch sehr ans Herz legen.
Ja, ja, das haben schon viele gemacht, aber das hat jetzt weniger mit Japan-Kram zu tun, sondern einfach bitte Setting mit Teenagern und Schule und so weiter. Ja, nee, das ist gar nicht mein Ding. Das reizt mich so überhaupt nicht. Eine Demo gibt's, glaube ich, leider nicht, sonst hätte ich es zumindest mal angespielt, um mir mal ein Bild zu machen, aber.
Hattest du nicht Guacamelee auf PS3?
Ja, aber das.
Das kannst du dir dann ja auch für die Vita laden.
Ja, gut, aber ich spiele selten Spiele zweimal durch.
Achso, du hast das durch.
Ja, ja.
Okay.
Nee, Muramasa Rebirth habe ich mal noch probiert, aber weil mir das immer so im Zuge meiner Schwärmerei für Dust, an Elysian Tale, so empfohlen wurde, aber ganz ehrlich, gegen Dust kann das absolut nicht anstinken. Weiß ich nicht. Fand ich eher mittelmäßig. Naja, schauen wir mal. Ich habe ja jetzt wieder PS Plus und da kommt bestimmt immer mal was. Übrigens, ich habe mir Resogun schon gekauft.
Oh.
Weil ich ja schon sehr mit einer PS4 liebäugel, wenn es die denn mal wieder irgendwo zu kaufen gibt. Ist ja auch nicht so einfach.
Und das war ja nun gerade schon für PS Plus im Angebot.
Ja, richtig, das meinte ich mit gekauft über PS Plus, weil wenn du über die Webseite gehst, kannst du es ja trotzdem kaufen, in Anführungsstrichen.
Richtig, dann hast du es.
Und da habe ich mir
hast
gedacht,
hast du es parat, wenn du mal eine PS4 irgendwann haben solltest.
Genau, was nicht mehr so lange dauern sollte, weil ich bin sehr scharf auf Drive Club und noch viel schärfer auf das neue Infamous und naja.
Oh ja. Das erscheint ja bald.
Richtig. Aber lass uns doch mal über Tearaway sprechen. Weil
ja, sofort.
Sofort!
Ich möchte noch kurz die PS4 aufgreifen.
Oh.
Denn was ich mit der PS4 mal ausprobiert habe, ist hier dieses, wie auch immer es heißt. Mir fällt jetzt der Begriff nicht ein. Aber du kannst ja PS4-Spiele auf der Vita darstellen lassen. Und dann auf der Vita die PS4-Spiele spielen.
Remote Play.
Ja, genau. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Ich habe das auch mal testweise mit der PS3 gemacht. Und prinzipiell funktioniert's gut. Ich fand's aber von der Auflösung her ziemlich verwaschen irgendwie. Bisschen.
Natürlich spielt man es lieber auf dem großen Bildschirm. Aber wenn man aus irgendeinem Grund gerade mal den nicht anhaben möchte, dann ist das eine echt ganz nette Angelegenheit.
Ja, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel jetzt dann in der neuen Wohnung, wenn die Freundin Fernsehen schauen will und du dir denkst, nö, habe ich keinen Bock zu, dann könnte man das mal ausprobieren.
So, jetzt Tearaway.
Tearaway.
Herz allerliebst,
ja, naja, also insbesondere natürlich auch, was die mit dem Gerät, also wie die diese ganzen Features von dem Gerät ausnutzen, ist einfach fantastisch. Also Tearaway kann man, glaube ich, so festhalten, ist nur auf dieser Plattform möglich.
Ja.
In der Form. Und ansonsten fand ich es schon auch ganz nett. nette Story, aber zwischendurch dachte ich mir schon, ja, komm, macht mal hin. Also ich finde es jetzt vom Spiel an sich super, aber ja, Story und so, nett.
Ich finde die Einbindung von dir als Spieler halt super, wie du dann ständig durch die Sonne
auf
die Spielwelt guckst und dann auch auf irgendwelchen Level-Gegenständen, Dekorationen immer wieder mal eingeblendet wird,
richtig,
und Fotos
richtig
machen kannst. Und auch das habe ich mal wieder noch nicht durch, aber als ich es mir gekauft habe, habe ich irgendwie erstmal 2 Stunden auf meinem Sessel gesessen und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht rausgekriegt.
Ja, ist richtig.
Weil das einem ja wirklich gerade zu Beginn irgendwie alle 5 Minuten neue coole Ideen auf den Weg gibt. Und dann, hier dieses Eichhörnchen oder so, das König ist und das hat seine Krone verloren. Und dann, ja, zeichne du mir doch mal eine Krone.
Ja, und nicht
dann, dann zeichnest du dem Viech eine Krone und setzt es ihm auf den Kopf. Und Das ist einfach, weiß nicht, das geht halt wirklich nur auf der PS Vita so.
Ja, geil ist auch die Dinge, die du bastelst. Also es ist ja so, du zeichnest es auf einem Blatt Papier und das wird dann automatisch ausgeschnitten, was ein bisschen fitzelig ist streckenweise, weil die Schnittpunkte nicht, die müssen schon exakt sein, aber die sind auf dem Touch-Display nicht so exakt zu zeichnen eigentlich. Da hätten sie ein bisschen stärker interpolieren können, meiner Meinung nach. Aber diese Dinger, die du da bastelst, das kommt ja häufig im Spiel vor, die sind dann auch häufig irgendwo im Hintergrund in der Deko mit drin. Das fand ich total klasse. So irgendwie die Krone zum Beispiel taucht wesentlich später im Spiel wieder auf und du erkennst sie halt und denkst dir, wow, cool, das habe ich gebastelt.
Okay.
Fand ich super. Naja, und auch die Dinger mit dem Rückseiten-Touchpad, dass du mit dem Finger da an manchen Stellen durchs Papier durchstechen kannst, indem du hinten drauf tappst. Und es ist einfach klasse. Es ist echt super gemacht. Wahnsinnig viele Ideen, dann die Neigungssensoren ausgenutzt und alles irgendwie, insbesondere halt auf eine Art und Weise, die sich schlüssig in das Spielkonzept integriert. Also ein Gegenbeispiel ist beispielsweise bei Uncharted, haben sie auch den Neigesensor verwendet. Ich könnte fluchen. Du rennst auf eine Planke, es rumpelt ein bisschen, er bleibt plötzlich stehen, huch! Fängt dann an zu balancieren, das heißt, dann musst du hin und her neigen. Das dauert dreimal hin und her und dann kannst du wieder weiterlaufen. Das ist so, Und bei Tearaway ist das alles irgendwie, du bist halt dann in dem Moment als Kugel unterwegs und rollst da durch die Gegend, musst aber gleichzeitig Kisten auf die Seite schieben, indem du auf den Bildschirm touchst und lauter solche Dinge, das ist echt abgefahren.
Ja, ist ein tolles Spiel und leider, so wie ich das mitbekommen habe, bisher kolossal gefloppt.
Naja gut, das könnte auch ein bisschen mit der nicht so arg großen Verbreitung der Vita zu tun haben, befürchte ich.
Ja, mit Sicherheit, aber das ist ja nun, hast du ja gerade selbst gesagt, das ist ja eigentlich wirklich so ein typischer System-Seller an sich, weil es halt nur auf diesem System möglich ist.
Eigentlich schon, ja.
Und die Vita hat ja nun...
Also ich bin ja das personifizierte Beispiel dafür. Ja. Ich habe das Bundle gesehen und dachte mir, cooles Angebot.
So teuer ist sie auch nicht mehr. Also zumindest kann ich mich so dran erinnern von meiner Wahrnehmung her, dass die in den letzten 3-4 Monaten des Öfteren mal relativ günstig im Angebot war.
Ja, also einer der Punkte, der zumindest mich extrem gestört hat, ist halt einfach diese Sache mit ihren dämlichen Eigenbau-Memory-Sticks, die sie dann schweineteuer verkaufen.
Ja.
Und es ist nicht mal eine dabei. Also sie verkaufen ein Bundle mit einem Spiel, das du nicht spielen kannst, wenn du nicht weißt, dass du dir noch so eine Memory-Card kaufen musst. Ja. Das geht mal gar nicht. Also der informierte Spieler, der weiß es, aber die Mutti, die im Laden beim Mediamarkt wird es wahrscheinlich noch gesagt bekommen, weil da kostet die Karte dann nochmal doppelt so viel.
Ja.
Aber so prinzipiell, die weiß das nicht. Und dann, hey, wie viele Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum und das Geschrei ist groß. Also unglaublich, das geht mir nicht ein. Aber das ist so ein Sony-spezifisches Ding. Das ist ja, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich hatte mal so eine Sony Point-and-Shoot-Kamera. Die hatten ja auch dieses proprietäre Zeugs da und keine normalen SD-Karten. Und das ist halt problematisch.
Das stimmt. Wobei sie ja schon, und das ist ja das Erschreckende, sie sind ja schon ein bisschen günstiger geworden im Laufe der Zeit.
Ja.
Die Speicherkarten, die waren ja mal noch teurer.
Richtig.
Ja, und was man vielleicht nochmal sagen sollte, weil ich das erst vor kurzem selber festgestellt habe, PS Plus lohnt sich für Vita dann auch deshalb, weil man nicht ständig seine Speicherstände löscht, wenn man ein Spiel löscht. Mhm. Denn die werden halt mit dem Spiel gleichzeitig vom System entfernt. Außer man hat PS Plus. Dann kann man in dem Startbildschirm, Live Area Screen heißt das, glaube ich, auf der Vita, der erscheint, bevor man ein Spiel richtig startet, auf das PS Plus Symbol klicken und die Speicherstände in die Cloud hochladen. Und dann kann man auch, da die 32 GB Karte nun wirklich völlig überteuert ist und die 16 GB Karte wahrscheinlich das, was die meisten haben werden, dann kann man da auch mal beruhigt ein Spiel runterschmeißen, wenn man es irgendwie für den nächsten Monat eh nicht spielen wird und gerade mal die neuen PS Vita-Titel aus PS Plus ausprobieren möchte. Und wenn man später wieder installiert, dann hat man die Speicherstände noch.
Hoffentlich ist man dann auch noch PS Plus Mitglied.
Ja, richtig.
Weil ich weiß nicht, ob die dann auf der PS3, so man denn eine hat, auch wieder runtergeladen werden. Wahrscheinlich eher nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja gut, ich bin eh dazu übergegangen, dann die Spiele einfach durchzuspielen und dann zu löschen. Und dann
das ist eine,
den Speicherstand nicht mehr.
Das ist eine eigentlich sehr weise Entscheidung.
Ja, ich bin selbst erstaunt. Wie gesagt, ich habe Gravity Rush durch, ich habe Tearaway durch, ich habe Uncharted durchgespielt. Sehr, sehr selbst überrascht über mich. Ich bin ja eigentlich auch eher jemand, der 1000 Spiele anfängt und eins davon dann irgendwann durchspielt.
Und auch das nächste Spiel, über das wir reden, hast du durchgespielt.
Ja.
Nämlich Tiny Brains. Erhältlich via Steam für PC, aber auch für die PS4 erschienen. Und auch ich hab's durchgespielt.
Ja, eben. Eigentlich musst du darüber erzählen, weil du warst ja so mutig und hast das Spiel, was ja mehr oder weniger offensichtlich, also ja auch schon durch die Trailer für 4 Spieler ausgelegt war, alleine durchgespielt.
Ja. Und frag mich nicht, warum. Tiny Brains ist vom Setup her eigentlich ganz witzig. Du spielst eine Truppe von 4 Labortieren. Was sind das für Viecher?
Eine Ratte?
Ja.
Keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Eine Maus? Also die Weiße und der Lilane erinnerten mich sehr an Pinky und Brain, ja, irgendwie.
So ein bisschen was davon hat das auch.
Ja. Dann noch irgendwie 2 andere Viecher.
Und sie werden halt von einem verrückten Wissenschaftler festgehalten und versuchen dann aber zu entkommen. Und jedes dieser Viecher hat eine bestimmte Superkraft. Also einer von denen kann einen Eisblock vor sich erschaffen und auf den dann quasi draufspringen, so dass man dann höhere Ebenen erreichen kann.
Genau.
Einer kann seine Position mit diversen Gegenständen wechseln. Ein anderer kann Gegenstände zu sich ranziehen und ein anderer kann Gegenstände von sich weg pushen.
Zum Beispiel den, der sich beamen kann auf dem Eisblock, der dann von dem Eisblock an eine andere Stelle beamt oder sowas.
Richtig. Also man muss sehr miteinander arbeiten, um die verschiedensten Rätsel des Spiels lösen zu können, auch wenn die jetzt alle nicht so wahnsinnig schwer sind. Zwischendrin werden diese Fähigkeiten dann allerdings auch zum Kämpfen eingesetzt und das waren so die Momente vom Spiel, die mir, glaube ich, am wenigsten Spaß gemacht haben. Weil gerade wenn man das alleine spielt, dann ist das einfach unglaublich fummelig. Gut, es ist auch, wie gesagt, für den Koop ausgelegt. Von daher ist das in gewisser Weise meine Schuld, dass ich irgendwie gedacht habe, komm, ich versuche jetzt, ob das auch alleine geht.
Ja, aber wir haben zumindest die das propagierte Ziel des Spiels bewiesen. Man kann es mit jeder Anzahl von Spielern von 1 bis 4 spielen.
Richtig.
Und auch durchspielen. Also du Richtig. Hast eigentlich den Beweis im Alleingang angetreten, mehr oder weniger, weil
wobei
dass man es zu 4 durchspielen kann, ja, ist dann irgendwie klar.
Wobei einige der Rätsel im Einzelspieler ganz schöner Krampf waren.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Da man dann halt ständig mit den Bumper-Tasten zwischen den verschiedenen Figuren durchschalten muss. Es muss tierisch schnell gehen und
richtig.
Ja. Am allerschlimmsten waren für mich aber diverse Passagen, in denen man mit diesen Labortieren eine Kugel, einen Hindernisparcours hoch transportieren muss. Nun hat ja eine runde Kugel, wenn sie auf einer steilen Strecke unterwegs ist, die Angewohnheit, dass sie sich wieder nach unten bewegt, wenn nichts den Weg blockiert. Das ist halt auch die Challenge bei dieser ganzen Sache. Du hast mir auch schon erzählt, ich glaube, du wirst da gleich noch was zu sagen, wie das zu viert war, aber gerade das war halt mit dem Singleplayer-Modus ein tierischer Krampf.
Also ich sag's mal so, Wir waren zu viert und haben uns zu viert schon schwer getan an der Stelle. Deswegen Hut ab vor dir, dass du dich da durchgekämpft hast. Was mir am wenigsten gefallen hat, sind die doch recht häufigen Glitches. Ich weiß nicht, ob dir da auch was aufgefallen ist, aber bei uns, keine Ahnung. Stellenweise die Figuren sich irgendwie seltsam verhalten an Rändern und sind dann irgendwie fast schon durch die Gegend teleportiert und solche Sachen. Also es wirkte an einigen Stellen noch ziemlich ungeschliffen.
Ja, so ein, zwei Momente, in denen ich da das Gefühl hatte, gab es auch, aber fällt mir jetzt nicht so störend auf wie dir.
Also wir haben es ich glaube, 2 bis 3 Stunden hatten wir es durch.
Ja, ich auch.
Und waren uns dann zu viert eigentlich einig. Ja, also es war streckenweise schon spaßig, aber irgendwie so, das kam ja in der Presse echt extrem gut weg, was ich so mitgekriegt habe. Und das kann ich jetzt persönlich nicht so 100%ig nachvollziehen. Das ist mal ganz nett für einen Abend, aber weiß nicht. So der entscheidende Kick fehlte mir dann doch.
Ich fand den Humor ganz nett. Beispielsweise auch, wie das ganze Spiel eingeführt wird.
Ja, das so auf jeden Fall.
Die ersten 20 Minuten, wo dann immer mal wieder noch ein paar Beteiligte am Spiel eingeblendet werden, so während du gerade in die Welt eingeführt wirst.
Ja. Andererseits fand ich es schade, dass man da im weiteren Spielverlauf eigentlich nicht mehr viel davon gemerkt hat. Also
richtig, die Inszenierung wird dann relativ schnell sehr Standard.
Ja, also beispielsweise das Gegenbeispiel, wie hieß das, Warp, glaube ich?
Ja.
Mit diesem orangen Getier. da kam das ja immer wieder vor und das fehlte mir ein bisschen.
Also du hast dann da irgendwie so andere Labortiere mit Propeller am Kopf, die dann irgendwie durch die Gegend fliegen und plötzlich tragen sie halt so ein Schild vorbei, auf dem einige Produzenten des Spiels stehen und so. Ja. Das meinen wir mit der Inszenierung, weil das vielleicht gerade noch nicht deutlich geworden ist. Also ich würde sagen, für PS4 gibt es ja eigentlich noch kaum eine Alternative. von daher, wenn man mal 4 Leute beisammen hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das für 1-2 lustige Abende taugt, weil es ja auch nicht nur den Kampagnenmodus hat, sondern auch noch diverse Challenge-Räume. Einige Challenge-Räume, bei denen du dann echt diesen Ball auf wahnsinnig komplizierten Hindernisparcours vorm Herabfallen retten musst, möglichst lange.
Okay.
Einige Challenges, die auch mit Kampf zu tun haben. Dann gibt's noch ein kleines Fußballspiel, wo dann halt mit diesen Fähigkeiten Fußball gespielt wird. Also, wenn man die Kampagne durch hat und wirklich Spaß dran hatte, dann kann man da durchaus nochmal einen Abend lang Spaß mit haben. Aber gerade bei diesen Challenge-Räumen, da habe ich dann einfach keinen Sinn mehr drin gesehen, das alleine auszuprobieren, weil das Da überlebt man keine 10 Sekunden.
Das glaube ich.
Achso, und es gibt noch so ein paar Räume, in denen du einfach versuchen sollst, Level oder Rätsel ganz, ganz schnell zu lösen. Mhm. Aber auch da, also ich glaube, das ist wirklich im Einzelspielermodus schlicht nicht lösbar.
Möglich, ja. Wie gesagt, ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, wie du das. Vielleicht sollte ich da doch mal einen Selbstversuch irgendwann starten und zumindest mal anspielen, weil das stelle ich mir schon brachial schwer vor.
Tu es nicht.
Nee, tue ich auch nicht. Du bist ja eh viel besser, das weiß ich ja.
Ja, der Entwickler heißt Spearhead Games. Die User Reviews auf Steam, die ich hier gerade so sehe, sind alle ziemlich im positiven Bereich. Aber du meintest ja auch schon, das sei jetzt so bei der Presse ganz gut weggekommen. Ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen.
Ja, auch nicht viel, aber hier auf der Steam-Seite siehst du es ja auch nochmal mit den Zitaten.
Ja.
Gut, da pickt man sich natürlich eh die besten raus, aber die klingen schon generell auch sehr, sehr positiv. Und ja, ich habe dann noch im Vornherein so einen Trailer gesehen. wo sie hauptsächlich die Leute zeigen, die das gespielt haben. Und irgendwie, ich glaube, so haben wir nicht wirklich ausgeguckt. Und wir sind doch vier relativ unterschiedliche Spielertypen, aber irgendwie auf keinen hat es so den letzten Kick, dass wir gesagt haben, ja, super geil, warum ist es schon vorbei? Wir müssen mehr davon haben. Hat man jetzt nicht. Aber gut, es ist trotz allem relativ individuell. Ich glaube jetzt, ich wüsste jetzt nichts Vergleichbares mit Koop-Modus für in dieser Spielart. Insofern, wenn man sowas sucht, dann kommt man eh nicht dran vorbei.
Richtig.
Aber wenn man einfach nur Couch-Koop spielen möchte und generell großes Geschrei haben will, ist für mich immer noch Magiker der Stein der Weisen.
Ja, da sagst du was. kostet auf Steam 18,99, wenn man schon weiß, dass man es mit einem Kumpel spielen möchte, kann man ein Two-Pack für 22,99 kaufen.
Man kann es aber auch lokal zu viert spielen. Also
richtig.
Ja. Das, oder zu mehreren generell.
Ja.
Was irgendwie, glaube ich, besser ist. Immer.
Ja.
Grundsätzlich.
Wobei du im Internet-Koop ja so einen Marker setzen kannst. Das wird dir zu Beginn auch gezeigt. Hier gehen wir dahin, wir müssen jetzt das Rätsel so lösen. Aber das habe ich schon beim Internet-Koop mit Portal 2 mal festgestellt. Ohne Voice-Chat geht das einfach gar nicht.
Ja.
Also, ja, dass es den lokalen Koop-Modus hat, ist gut und auch wichtig, glaube ich.
Jo, Tiny Brains. Wo wir schon bei Brains sind. Nein, wir wollen jetzt noch nicht über Walking Dead reden.
Nee. Sondern über ein Spiel, das mich total out of left field erwischt hat, weil ich da irgendwie bis wenige Tage vorher noch nie was von gehört hatte. Und auf einmal las ich auf Twitter in meiner Timeline zahlreiche, oh, bald kommt Stick It to the Man raus Posts und dachte mir so, hä, what? Ist aber wirklich richtig charmant, das Ding.
Jo, ist es. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel vorab mitgekriegt, muss ich auch sagen.
Was ist es denn? Ein Jump'n'Run-Adventure eigentlich, ne?
Naja, ich würde es am ersten ein bisschen vergleichen mit The Cave, aber auch schon wieder nicht genau.
Ja, ohne das nervige, ständige Charaktere jetzt wieder an die Stelle holen, wo man sie
ja,
war.
Ja, so ungefähr. Aber ansonsten stimmt schon. Es hat ein bisschen Jump-and-Run-Passagen mit drin im Sinne von, du musst mal einem Gegner ausweichen, der dich sonst abknallt und solchen Dingern. Aber prinzipiell ist es schon eher ein Adventure. Also du musst schon, glaube ich, mehr Rätsel lösen als Geschicklichkeit an den Tag legen.
Das Spiel macht sich halt auch selber über diese Jump'n'Run-Passagen lustig.
Das stimmt, ja.
Du spielst Ray und der ist, was heißt denn jetzt Hardhead? Schutzhelm eigentlich, ne? Oder?
Ja, richtig.
Ja, also der ist Schutzhelm-Tester. Also er trägt verschiedene Schutzhelme auf seinem Kopf und dann hat er einen Coworker, der ihm schwere Gegenstände auf den Kopf fallen lässt. Das ist eigentlich auch ein Traumberuf. Und
ich wäre lieber halt der fallen lässt.
Ja. Damit beginnt das Spiel, dass du halt gerade auf der Arbeit bist und Gegenstände auf den Kopf geschmissen kriegst. Und dann gehst du halt irgendwann nach Hause.
Ja, Moment, dir fällt. Achso, nee, das ist beim Nachhausegehen.
Ja, das ist beim Nachhausegehen.
Ah, okay, dann war's. Okay.
Aber beim Nachhausegehen musst du dann halt irgendwie schon über so diverse Plattformen springen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Und dann sagt halt Ray irgendwann: I always forget how much jumping is involved when going home.
Richtig.
Ja, und dann kriegt er ein unbekanntes Objekt auf den Kopf.
Das aus einem Flugzeug fällt, glaube ich.
Nein, ich glaube, das fliegt durch das Flugzeug durch.
Ach so, okay.
Also so habe ich das verstanden. Also das ja, Flugzeug gut, erlebt halt irgendwie große Wetterturbulenzen, kann sich das nicht erklären. Und ich habe mir das jetzt so zusammengeräumt, gereimt. dass dann halt dieses komische Alien-Viech da offenbar das Flugzeug zerstört hat und dann weiter nach unten gezischt ist, genau auf Rays Kopf drauf.
Das kann auch sein.
Er hatte nur in dem Moment halt keinen Schutzhelm
auf. Helm auf, genau. Naja, und seitdem hat er eben eine Hand, so eine, an so einer langen, peitschenähnlichen Glibber-Schnur, die ihm aus dem Kopf kommt. Aber die können andere Leute nicht sehen.
Richtig. Er kann damit aber die Gedanken jeglicher NPCs im Level lesen.
Richtig.
Und außerdem kann er auch Gedanken der NPCs mit diesem Arm aus dem Kopf der NPCs rausreißen. Und die werden dann sozusagen zu Gegenständen oder in der Spielsprache Sticker.
Ja.
Und die muss man dann wiederum bei anderen Leuten einsetzen, um Rätsel zu lösen. Also ein Beispiel aus einem der ersten Level des Spiels. Man sieht relativ zu Beginn des Levels einen Typen, der gerade versucht, sich an einer Straßenlaterne zu erhängen.
Stimmt. Hatte ich ganz vergessen.
Was aber nicht so ganz gelingt. Er sagt auch so, I think I didn't think this through. Denn er ist nämlich Taxifahrer. Und er steht auf seinem Taxi und er hat vergessen, die Handbremse zu lösen. Und dann erzählt er, dass er gerade von seiner Freundin verlassen wurde, weil die jetzt irgendwie so einen Typen kennengelernt hat, der ein ganz tolles Lächeln hat. Und genau. Ja, den triffst du dann halt einige Zeit später an einer anderen Stelle im Level bei einem Tanzwettbewerb und du stellst fest, das ist ein uralter Don, ein Mafioso. Und die Frau ist halt völlig in seinen blitzweißes Lächeln verknallt und durch diverse verschiedenste Rätselketten, die wir jetzt nicht spoilern wollen, sorgst du dann dafür, dass dieser Don plötzlich sein Gebiss verliert und das ist dann halt auch wieder etwas, was du aufheben kannst und dann als Sticker diesem Typen auf dem Taxi auf den Mund pappen, damit der wieder Lebensfreude dazu gewinnt und dann kriegt er auch seine Freundin wieder.
Richtig.
Also das sind sehr charmante Rätselketten, finde ich, auch wenn die jetzt nicht wahnsinnig viel Denkarbeit erfordern. Die Lösung liegt meistens ziemlich auf der Hand.
Ja, würde ich schon auch sagen, stimmt schon. Also wenn ich da bisher ohne Probleme weiterkam, ist das ein guter Indikator, dass es rätseltechnisch eher einfacher zugeht.
Die Lösung liegt ziemlich auf der Hand.
Oh Mann.
See what I did there? Das ist übrigens einer der schönsten Sprüche aus dem Spiel, finde ich. Direkt zu Beginn, als du irgendwie erstmal völlig ausgenockt bist und in deinem Unterbewusstsein unterwegs, triffst du auf ein Skelett, auf so ein Piratenskelett. Mhm. Und deine Aufgabe ist es gerade, einen Hund zu einer anderen Person zu locken. Und dann sprichst du mit diesem Piratenskelett und sagst, ich sehe, du bist voll mit Knochen und ich brauche einen Knochen. Und dann sagt halt das Skelett so, yar, I can lend you a hand.
Stimmt.
Und dann nimmst du ihm halt seine Hand weg und machst dich auf in die entgegengesetzte Richtung. Und dann hörst du noch aus dem Off, wie dieses Skelett plötzlich tierisch laut zu lachen beginnt und ha! Lend your hand. I didn't even do that on purpose.
Stimmt, da war was, ja.
Mit also der Hand, boah, ist wirklich sehr schön.
Mit der Hand kann man aber auch noch ganz, ganz andere praktische Dinge tun, nämlich das ist dann wieder diese Geschicklichkeitspassage. Du kannst dich zum Beispiel an gewissen Punkten festhalten und dich dann dahin ziehen, was auf der Flucht dieser, also es sind nämlich irgendwie so Agenten hinter dir her, wahrscheinlich ja. Eben wegen diesem Teil, was dir auf den Kopf gefallen ist.
Ja, du also, hast ja quasi einen Alien in dir drin.
Richtig. Und wie gesagt, da kann man sich dann immer ganz gut vor denen wegziehen oder man zieht so einem müden Wachmann das ZZZ-Symbol aus seinen Gedanken und pappt es ihm dann dran und dann schläft er eben eine Zeit lang.
Ja.
Das sind so die Geschicklichkeitspassagen quasi. Also ich hatte jetzt, glaube ich, auch noch keine sonderlich schweren Jump-and-Run-Dinge, wo man abstürzen könnte oder so, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Also geht da schon sehr, sehr human zu und der Fokus mehr so auf den Rätseln und auf dem abgedrehten Setting insbesondere. Also das ist für mich eigentlich die größte Empfehlung an dem Spiel, dass man das wegen dem Setting auch mal spielen sollte, wenn man auf abgedrehte Sachen steht. Weil es halt wirklich mal völlig verrückt ist, weil, wie gesagt, die Hand, die sieht halt keiner und du wirst dann natürlich auch als verrückt erklärt und sollst zum Doktor und es ist alles ziemlich, ziemlich absurd und auf sowas stehe ich irgendwie.
Dann ist der Doktor aber gerade selber bei einem Psychiater.
Ja, richtig.
bei einem Psychiater, der, wenn du seine Gedanken liest zum zweiten Mal, den Satz sagt, "My job got a lot easier when I realized that I can just ask, and how does that make you feel every time?"
Richtig.
"I feel sad." "And how does that make you feel? That I feel sad? Well, it's a kind of depression, I think." "And how does that make you feel?"
Ja.
Ja, und es hat halt auch einen ganz eigenen Grafikstil. Du bist immer besser dabei, sowas zu beschreiben. Mich hat so ein bisschen... so ein ganz bisschen an Psychonauts erinnert.
Ja, von den Charakteren und so weiter, aber prinzipiell ist es halt eher so ein Scherenschnitt im Endeffekt. Also nicht Scherenschnitt, Moment, Scherenschnitt ist, glaube ich, sagt man, wenn es wirklich so schwarz auf hell ist.
Ja.
Aber halt wie Figuren aus Pappe, eher so ein bisschen was war denn noch in diesem Theatersetting? Wo es mit Papier war, das Battleblock Theater? Nee, das war auch nicht auf Papier-Look.
Da gab's naja, The Puppeteer, was wir ja nachher auch noch besprechen, fällt in eine etwas ähnliche Sparte.
Ja, stimmt. Richtig, stimmt. Von den Umgebungen her auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, wie wenn das halt alles aus Papier ausgeschnitten wäre und alles ist auch zweidimensional im Endeffekt, also schon 2,5D dargestellt, also es gibt schon vorne und hinten, wo diese Papieraufsteller stehen, aber aber stimmt schon, so vom Flair her, wie die Charaktere an sich gezeichnet sind, hat das schon sehr was von Psychonauts, das stimmt.
Ja, und auch von der Thematik her letzten Endes.
Ne? Ja, ja. Also.
Ja, ist erschienen für PS3, für PC via Steam und für PS Vita. Und ich würde es sehr empfehlen wollen.
Ja, definitiv. Kostet auf Steam 14er, also ist auch nicht wirklich teuer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es ist. Wir sind beide, glaube ich, ungefähr gleich weit, haben wir vorhin festgestellt. Und bis dahin war es, also keine Ahnung, ich weiß aber, ich kann auch noch nicht sagen, wie weit wir da sind.
Ich meine, dass ich in Tests mal was von so 4 bis 5 Stunden Spielzeit gelesen habe.
Ja, also, irgend sowas habe ich dunkel auch im Kopf.
So für den Preis in etwa typisch.
Mhm.
Ich glaube auch, wenn man das dann noch viel länger durchziehen würde, dann wird es irgendwann sich vielleicht totlaufen, aber.
Ja. Möglich.
So 4 bis 5 Stunden lang kann ich mir das gut vorstellen, dass das trägt.
Richtig.
Jo, stick it also von to daher, the man. Stick it to the man von Entwickler Zoink.
Zoink. Ja, und ich würde euch gerne ja Next Car Game ins Gehirn stecken.
Da macht's nämlich dann auch Zoink, wenn Autos gegen Betonwände fahren.
Zoink, richtig.
Nein, ich glaube, es macht realitätsnahere Geräusche. Zoink hätte es wahrscheinlich im Flatout 3 gemacht.
Exakt. Ja, mittlerweile kann man zumindest so ein bisschen reinschnuppern. Die Sneak Peek Demo, beziehungsweise mittlerweile die Sneak Peek 2.0 Technology Demo gibt es jetzt auch für jeden. Also nicht nur für die vorbestellt haben, so wie ich, sondern ist offiziell verfügbar. Das ist so ein größerer Spielplatz, wo man ein bisschen durch die Gegend fahren kann, wo sie allerlei obskure Maschinen und Sprungschanzen und Reifentürme zum Umfahren und sonstiges aufgebaut haben, einfach um ihre Physik-Engine zu testen. Ich hatte damit ja schon insgesamt ungefähr eine Stunde lang Spaß. Und jetzt gibt's das Ganze auch als Early Access. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Early Access, kommen wir später noch drauf bei Secrets of Reticon, warum das so ist. Und versuche mich auch hier zurückzuhalten, aber ich glaube, ich habe diese Early Access Version, die aus einem Destruction Derby, einem Rennen auf Matsch und einem Rennen auf Teer eigentlich nicht so wahnsinnig viel Umfang bietet, aber habe ich bestimmt schon eine Stunde gespielt und das gute alte Flatout-Feeling ist wieder da. Es ist einfach nur fantastisch. Es ist bockeschwer. Also ich persönlich hoffe ja, sie drehen noch ein bisschen an der Balance. Mittlerweile gibt's bis zu 24 Autos auf der Strecke. Es gibt aktuell noch kein Boost-System, was es ja im alten Flatout immer gab, wenn du einen gerammt hast oder wenn du irgendwas kaputt fährst, kriegst du einen gewissen Prozentsatz von deinem Turbo zurück und das war eigentlich schon immer ganz gut, um sich durch die Kurven, wenn man zu weit rausdriftet, beispielsweise wieder ein bisschen rein zu boosten oder so. Und mit 24 Autos auf der Strecke bei 3 Runden in einem Rennen, wo es wirklich, wirklich ruppig zugeht. Ich habe es bisher ein einziges Mal geschafft, auf den ersten Platz zu kommen. Auf der Teerstrecke, auf der Matschstrecke sehe ich überhaupt kein Land. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sie wieder Richtung Flatout 1 gehen, was ja durchaus ein Tick simulationslastiger, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, als das Flatout 2 war. Oder sagen wir andersrum, Flatout 2 ging noch in eine arcadischere Richtung als das erste. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es geht wieder ein bisschen zurück. Aber ich hoffe, dass es... gut, es gibt im Moment nur 2 heckangetriebene Autos, mit denen kam ich traditionell bei Flatout nie klar. Ich bin immer Frontantrieb oder Allrad gefahren, auch wenn die langsamer sind. Aber da komme ich einfach besser zurecht. Ja, ansonsten, die Engine überzeugt mich vollkommen. Sie haben ja mittlerweile dieses Ridge Racer Unbounded gemacht, wo du auch Wände zerstören kannst, das ist da jetzt auch mit drin. Also wenn du gegen eine Betonmauer fährst, dann bröckelt die auch in sich so ein bisschen zusammen. Und das
sieht verdammt gut aus.
Das sieht gut aus und das macht halt auch die Rennen total individuell spannend, weil nach einer Runde schaut die Strecke halt trotzdem jedes Mal anders aus, weil mal liegt da, ist da ein Auto liegen geblieben, mal liegen da die Überreste von der Mauer, mal liegen sie dort. Und es verteilt sich halt, je weiter die Runden gehen, immer mehr auf der Strecke. Und es ist echt, da fährt so ein bisschen diese Angst mit, nach der nächsten Kurve, hoffentlich rassel ich jetzt nicht wieder in irgendwas rein, was da plötzlich liegt. Das macht's schon echt besonders. Und wie gesagt, wer auch nur ansatzweise Interesse an Actionrennen mit einem leichten Simulationseinschlag hat, also jetzt im Sinne von, es ist kein Need for Speed, sondern es geht mehr so in Richtung, was fällt mir ein, Forza Horizon vielleicht, der sollte sich diese Sneak Peek zumindest mal runterladen, da kann man zumindest mal ganz gut erkennen, wie es sich so fährt an sich und dann kann ich nur empfehlen, pre-order now.
Achso, die Sneak Peek gibt's gratis zum Download, oder wie?
Die Sneak Peek, also diesen Technologie-Demo-Spielplatz, den gibt's mittlerweile offiziell.
Offiziell?
Also öffentlich.
Gratis.
Dachte ich. Oder bin ich jetzt... Moment, hier steht bei Pre-Ordering. Ich dachte, die haben die jetzt mittlerweile. Ach nee, die 1.0, glaube ich, gibt's. Ich sehe es gerade auf der Homepage nicht. Jetzt sag mal, das war doch. Ich dachte mir doch noch, wieso habe ich ihn dann vorbestellt, wenn es jetzt jeder kriegt? Nein, dachte ich mir nicht. Ich dachte mir, cool, jetzt können es endlich mehr Leute. Die haben ja zwischendurch so einen nicht erfolgreichen Kickstarter gemacht und ich dachte mir die ganze Zeit, ihr müsst den Leuten das spielen lassen, dann wird eure Kickstarter-Aktion viel erfolgreicher und nicht erst, wenn sie gebackt haben, darfst du das spielen. Das ist der falsche Anreiz.
Du hattest jetzt gerade genauso einen coolen Versprecher wie einmal bei John Stewart, ein Politiker, der gefragt wurde, was sei denn das Wichtigste am Politiker-Dasein? Und dann sagte er, wie aus der Pistole geschossen, to get re-elected. Und dann sagte halt der Interviewer, wait, that's the most important thing? Und dann merktest du richtig, wie bei dem Typen plötzlich ein oh no. Eine Sprechblase erschien, die Ray mit seinem Arm hätte aufpicken können. Und dann sagte er, well, to do the things that the voters want, to help the voters, to do good legislation. Und dann meinte der Interviewer wieder, but that's the second most important thing, right? Woraufhin der Politiker sagte, well, if we could just delete this and start over again, I would say it the other way around.
Herrlich. Nein, ich habe jetzt gerade hier
nochmal... Natürlich gefreut, das hatte ich natürlich gefreut.
Ich habe jetzt nochmal gelesen und es ist so, du musst dich für den Newsletter eintragen, dann kriegst du die Sneak Peek 1-0 quasi, also die hat nicht ganz so viel Kram im Playground, die 2-0 okay. Ist für die Pre-Order-Leute, wobei die dann gleich...
Die kriegen dann das Destruction Derby dazu und die beiden rennen.
Nein. Das kriegst du, wenn du diesen Early Access auf... Also ja, die kriegen sie auch, aber ja. Der Playground ist auch nochmal aufwendiger, also im Sinne von, da steht noch mehr Gedöns rum.
Okay. Ich habe mir nur mal ein Video von dem Destruction Derby angeguckt und das sieht schon verdammt verlockend aus. was da so alles durch die Gegend fliegt und crasht und
ja. Es ist nach wie vor mein All-Time-Favorite und das beste Rennspiel für meinen Geschmack.
Das ist doch noch gar nicht erschienen.
Nein, aber generell die Flatout-Serie bis die Flatout-Serie von Bugbear.
Okay, dann aber eine Abschlussfrage. Glaubst du, dass die das wirklich durchziehen und das, auch wenn es erschienen ist, Next Car Game nennen?
Gute Frage.
Weil, was ist denn das bitte für ein Titel?
Ich fänd's eigentlich gar nicht verkehrt. Weil es ist frech, es ist ja, es klingt eigentlich nur oberflächlich, ist es generisch. Weil du kannst ja, natürlich auch rein interpretieren, hey, das ist die nächste Generation von Autospielen.
Es geht mir gar nicht um das Generische am Titel. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man so einen Titel echt schlecht vermarkten kann.
Ja, das stimmt schon. Also ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ja, aber scheinbar haben sie die Rechte nicht mehr, sonst hätten sie es ja einfach Flatout getauft, nehme ich mal an. Ja. Irgendwas muss da sein.
The real Flatout 3.
Genau. Fände ich gut.
Ja, kostet 23,99 im Early Access Zugang bei Steam. Es gibt auch noch eine Digital Deluxe Edition für 10 Euro mehr. Da kriegt man dann eine Bäcker-exklusive Karre noch dazu und den Soundtrack. Und coole Wallpapers.
Yeah. Das habe ich auch noch nie verstanden, ob das wirklich zieht.
You can trick out your desktop in style with them.
Es gibt aber auch noch die Master Blaster und die Team Bugbear und Bugbear Vehicle Artist Geschichten auf der Homepage. Also die Vehicle Artist Dings kosten $1,000. Es gibt nur 20 Leute und da steht dann als Beschreibung I know how to design a cool clunker and want to join in as guest artist.
Du bezahlst also dazu, dass du arbeitest.
Ja, es ist schon, naja, diese Kickstarter-Sachen sind ja auch stellenweise ein bisschen fraglich. Wenn du $10,000 dafür zahlst, dass du mit denen mal essen gehen kannst,
Flug bezahlst du aber bitte selbst.
Genau.
Und wo gehen wir hin? Oh, wir haben gedacht McDonald's.
Richtig. Kannst du mir $5 leihen?
Ja, gut. Also das macht mir ja schon ein bisschen Lust drauf, wenn du da so davon berichtest.
Ja, wie gesagt, ich denke mir jetzt die ganze Zeit, nee, jetzt spiele ich es nicht schon wieder noch eine Runde, weil ich will ja dann das fertige Spiel spielen und ich bin, ja, keine Ahnung, mich reizt sonst Early Access nicht, Gut, bei so einem Rennspiel ist es nochmal was anderes. Ich spiele ja meistens mehr Spiele, die man halt durchspielen kann, in Anführungsstrichen. Also storylastige Titel, die für mich dann abgefrühstückt sind, wenn ich halt das Ende gesehen habe, auch wenn ich jetzt nicht alle Achievements oder sonst was habe. Das ist nicht mein Fall. Und deswegen bin ich diesbezüglich nicht so scharf auf Early Access, weil, ja, wenn das Spiel, die Geschichte noch nicht fertig ist, ich spiele ein Spiel in der Regel nur einmal. Bei einem Rennspiel ist es jetzt was anderes und bei Flatout natürlich insbesondere, da kann ich ja eh die Finger nicht stillhalten, da endlich mal Zugriff drauf zu haben. Da funktioniert es dann auch ganz gut, weil sich das halt weiterentwickelt. Aber selbst Minecraft, ein Spiel, was man nicht durchspielen kann, fand ich auch, also was heißt, fand ich blöd, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich hab's halt in der Version, was weiß ich, Schieß mich tot 1.5 sehr lange gespielt. Mittlerweile sind die, glaube ich, bei 1.8 oder noch höher. Ich habe da den Überblick verloren mit zig neuen Features, die ich nie sehen werde, weil ich halt einfach genug davon gesehen habe. Und das ist halt irgendwie komisch. Ich möchte ein Spiel lieber im Gesamten haben und dann als Gesamtwerk, als Gesamtkunstwerk genießen.
Du hast den XK-Game also nicht aufgrund deiner Ungeduld, sondern einfach aufgrund der Tatsache gekauft, dass du das einfach unterstützen willst. Verdammt noch eins.
Ja, ja, richtig, richtig. Ja. Und ja, wenn man dann Early Access bekommt, dann schaut man natürlich auch mal rein.
Richtig.
Gut, gut.
So, nun ist guter Rat bzw. gute Überleitung teuer. Deswegen sagen wir es doch einfach, wie ist. Bernd.
Die Russen kommen!
Ach du Scheiße. Die Russen kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tesla gerade nichts mit dem Wiederaufstieg der Sowjetunion als kommunistische Weltmacht zu tun hat, aber es wirkt schon ein bisschen so, denn zu Beginn jagen den Protagonisten des Spiels rote Menschen mit sehr, sehr russischem Aussehen.
Ja, naja gut, das hat er auch immer mal wieder so Grafikanleihen, die so in die Richtung sind ja.
Ja, Hammer und Sichel, so irgendein Symbol aus der Spielwelt sieht auch so ein bisschen aus wie Hammer und Sichel.
Ja, richtig. Oder hier die auf den Screenshots auf Steam, dieses Relief mit den Kämpfern und in den Uniformen irgendwie, weiß ich nicht. Es hat einfach so wie Kalter Krieg und Sowjetunion, ja, wie das genau. Halt damals so dargestellt war, irgendwie. Ich weiß auch nicht, so ein Flair.
Man hatte die Russen aber auch lange nicht mehr als Bösewicht. Da darf man so ruhig mal wieder als Bösewicht haben. eigentlich ist Tesla gerade aber ein Puzzle-Plattformer im allerweitesten Sinne.
Ja.
Du flüchtest eben vor dieser roten Bedrohung in einen Tempel hinein und in diesem Tempel findest du als Protagonist, als kleiner Junge des Spiels einen Handschuh, einen Polaritätshandschuh, und mit dem kannst du diverse Objekte im Level rot oder blau färben. Und das funktioniert dann halt das baut dann halt auf dem Prinzip des Magnetismus auf. Zwei verschiedene Farben stoßen sich ab und gleiche Farben ziehen sich an. Das habe ich doch richtig erklärt, oder ist es genau andersrum?
Also beim Magneten ist es eigentlich genau
andersrum. Aber ja, das ist mir bewusst, Bernd.
Ich weiß nicht mehr, wie es im Spiel war. Ich habe das Spiel nämlich nur sehr kurz angespielt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen sollte, aber wir waren da auch zu mehreren bei uns gesessen und haben einen Trailer gesehen und dachten uns so gemeinsam, oh nee, irgendwie, Grafikstil ist so gar nicht unser Fall und schon wieder Puzzle-Plattformer. Und ich weiß nicht, ein oder zwei Tage später sagt Philipp, hey, wir hätten hier eine Review-Copy für Tesla grad hier. Kannst du runterladen. Oh, na gut, dann schaue ich halt mal kurz rein, aber ich hab's bisher nur, keine Ahnung, die erste Viertelstunde gespielt und hab mich dann auch gleich verlaufen. Also weiß ich nicht, ob ich mich da getäuscht habe, aber hat das so ein bisschen einen Metroidvania Einschlag mit drin?
Ja, oder? Hat es.
Ah,
hat es
okay. Definitiv. Ja, ich wusste dann nämlich auch gleich nicht mehr vor und zurück und dann dachte ich mir, oh nee, da habe ich jetzt gerade keinen Nerv und seitdem liegt das unangerührt rum. Ich schäme mich ein wenig. Aber ich muss auch nach wie vor sagen, der Grafikstil spricht mich einfach nicht an. Das ist mir ein Tick zu kindlich, zu, weiß ich nicht, ich kann ja nicht sagen, woran ich es festmachen soll.
Kindlich ist es eigentlich gar nicht, finde ich.
Naja, mich erinnert das, also gerade die Figuren so an irgendwelche, keine Ahnung, Zeichentrickfilme von früher, aber die Art Zeichentrickfilm, die mich früher schon nicht angesprochen hat.
Okay.
Ich könnte jetzt kein Beispiel sagen. Ich war damals schon mehr auf, weiß ich nicht, irgendwie diese, ich kann es nicht richtig festmachen, aber mir gefällt es halt einfach nicht. Aber Gott,
dann ist das
persönliche einfach, Geschmackssache,
genau,
fertig.
Dann ist das
muss jeder für sich selbst entscheiden. Dafür gibt's ja Screenshots.
Ich find's sehr, sehr cool. Und auch wenn ich jetzt gerade wirklich nicht mehr zusammenkriege, ob die Objekte im Spiel nun wie tatsächlicher Magnetismus funktionieren oder genau andersrum, wir können uns darauf einigen, man muss halt mit diesen Handschuhen dann Objekte dementsprechend einfärben, dass sie sich abstoßen oder anziehen und dadurch löst du halt Rätsel und bewegst dich im Spiel vorwärts.
Richtig.
Das ist aber nicht der einzige Gegenstand oder das einzige Gadget, das du nach einiger Zeit bekommst. Du bekommst dann auch noch einen Schuh oder zwei Schuhe.
Hoffentlich.
Mit denen, wir sind hier ja nicht bei armen Leuten, mit denen du dich durch elektrische Barrieren durchbeamen kannst. Also wenn du diese Schuhe betätigst, dann springst du halt ungefähr 5 Meter weiter nach vorne und nimmst von den Dingen, durch die du durchbeamst, quasi keinen Schaden. Dann kriegst du, den Gegenstand habe ich jetzt gerade bekommen, eine Kapuze dazu. Und diese Kapuze kannst du auch wieder blau und rot färben und dich dann in so magnetischen Tunnels quasi nach oben oder nach unten treiben lassen, die du ohne diese Kapuze noch nicht navigieren könntest. Und das ist dann halt auch der Metroidvania-Touch des ganzen Spiels, dass du halt schon immer mal wieder gucken musst, ob jetzt in einem Levelabschnitt, in dem du vorher nicht weitergekommen bist, ob du da jetzt mit dem neuen Gegenstand wieder was anrichten kannst. Das Spiel ist bockeschwer.
Ja, das habe ich schon am Anfang mir gedacht.
Also oft ist schon erkennbar, was du bei einem Rätsel tun musst. Aber um das Rätsel dann wirklich durchzuführen, brauchst du ein abartig genaues Timing.
Ja.
Und du musst tierisch viele Sachen hintereinander in der richtigen Reihenfolge richtig getimed durchführen. Beispielsweise gibt's nach gar nicht so langer Spielzeit ein Labyrinth, durch das du durchnavigieren musst, in dem halt riesige Quader mit Stacheln an allen Ecken und Enden in den Gängen immer wieder von rechts nach links huschen, auch wieder durch Magnetismus beeinflusst. Und du musst halt durch dieses Labyrinth einen Weg durchfinden und dann mal wieder eine Ebene höher springen, eine Ebene tiefer, immer gerade so abgepasst, dass die Blöcke dich halt nicht erwischen. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an Tesla grad. Das kannst du ohne Trial and Error, und zwar ohne ausgiebiges Trial and Error, gar nicht schaffen. Also bei diesem Labyrinth habe ich bestimmt 10 Mal ins Gras gebissen, bevor ich dann irgendwann mal den richtigen Weg raus hatte. Und dann machst du natürlich immer noch mal wieder einen Flüchtigkeitsfehler, selbst wenn du die Lösung dann irgendwann weißt. Und das ist so ein bisschen das, was mich dann auch dazu bewogen hat, ist eben irgendwann nicht mehr weiter zu spielen, sondern erstmal beiseite zu legen. Aber Ich finde es andererseits wieder sehr schön, wie es die Story erzählt.
Scheint eine sehr düstere, bedrückende Geschichte zu sein, offenbar.
Ja,
relativ. Also so vom Anfang zu schließen,
ja,
mehr weiß ich ja nicht.
Du kommst halt in diesen Turm, in den du hineingegangen bist, den ich vorhin, glaube ich, Tempel genannt habe, aber ich glaube, es ist auch so eine Mischung aus Pipen. Kommst du immer mal wieder in größere Säle, in denen halt eine Bühne steht. Und wenn du dich in diesen Raum hineinbewegst, dann öffnen sich wie von Geisterhand die Vorhänge und dann wird dort halt auf der Bühne in so einer Art Kino die Geschichte immer weiterentwickelt.
Oh, okay.
Und du kriegst halt mit der Zeit, aber ständig ohne irgendwelche Vertonung, sondern wirklich nur durch die Bilder erzählt, kriegst du im Laufe der Zeit einen etwas besseren Überblick über das, was eigentlich passiert. Und das sieht meiner Meinung nach auch wieder sehr, sehr cool aus. Aber wir haben ja schon festgestellt, das scheint bei dem Spiel wirklich Geschmackssache zu sein. Ich mag den Grafikstil total gerne.
Ja, seid ihr ja unbenommen. Also es ist tatsächlich so, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie du es vorhin gesagt hast, aber es ist schon wirklich so, gleiche Farben stoßen sich ab und verschiedene ziehen sich an. Also sonst wäre das auch irgendwie ein bisschen komisch.
Ich glaube, ich habe es dann andersrum gesagt.
Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr durch die ganze Verwirrung, aber
es funktioniert, wie Magneten funktionieren.
Genau.
So.
So.
Es gibt auch Bosskämpfe.
Ja, stimmt, ich erinnere mich da. So dunkel an irgend so ein feuerspeiendes Viech.
Richtig.
Wo du auf irgendwelchen Kisten hupfen musst und ich glaube, auch da habe ich das mehrfach probieren müssen und irgendwie nicht immer, also hatte manchmal den Eindruck, ich bin jetzt nicht meine Ungeschicklichkeit ist schuld, sondern es war halt einfach bockig schwer. Also da war schon meine Ungeschicklichkeit schuld, aber ich bin ja schon, ne, die alten Reflexe und so. Das alte Lied.
Ja, der Boss ist jetzt im Vergleich zum zweiten, den ich auch schon besiegt habe, noch harmlos, aber
okay.
Da musst du halt, wie du schon erwähnt hast, Kisten so einfärben, dass er sie quasi in so einem Atemholen in seinen Schlund hineinkriegt und irgendwann kriegt er halt eine Fehlfunktion und funktioniert dann nicht mehr.
Ist aber eigentlich, wenn man sich so überlegt, gar nicht so verkehrt, weil die Puzzle-Plattformer zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass sie spielerisch eher von der Geschicklichkeit her recht einfach sind.
Ja.
Insofern ist halt Tesla gerade der Puzzle-Plattformer für die Hardcore-Fans.
Richtig. Und seine Anleihen bei Metroid gibt Tesla gerade ganz, ganz offen zu.
Okay.
Denn du kannst ja auch Collectibles finden, das sind so kleine Sammelkarten. Und eine dieser Sammelkarten habe ich gefunden bei so einer Statue, die exakt aussieht wie diese, ich glaube, sie heißen Chozo-Statuen aus Metroid. In Metroid stehen doch immer mal wieder so komische Steinstatuen am Wegesrand, in die du dich auch irgendwie in der Morphballform ab und an
rein. Ich habe Metroid nie gespielt. Da
nicht?
Da fehlt mir jegliches Wissen. Nein, Philipp, wir müssen nicht wieder durchdiskutieren, dass ich kein Nintendo-Junge war und da dementsprechend die ganze Nintendo-Ecke auch nicht wahnsinnig gut kenne.
Ja, bei Google Chozo-Statue eingeben, man sieht es sofort und exakt so sieht eine der Statuen aus,
okay.
Bei der man eine dieser Sammelkarten findet. Und was mir aber jetzt gerade tatsächlich erst aufgefallen ist, der zweite Boss ist quasi auch nur eine Hommage an den Ridley-Boss aus Metroid.
Okay.
Den du dann auch wieder nicht kennen wirst, aber
richtig.
Bei Google Ridley Metroid eingeben, dann siehst du auch den. Also da wird die Inspiration wirklich ganz klar zugegeben. Und ich finde es auch nicht verkehrt, weil es ja sich vom Gameplay her ansonsten schon sehr stark unterscheidet.
Ja, eben. Also das finde ich, klingt jetzt auch ganz klar nach einer Hommage. Und nicht nach irgendwie, oh, uns fällt nichts mehr ein.
Richtig. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, dass das teilweise knackig schwer ist und Trial and Error ohne Ende erfordert. wenn ihr bei den Screenshots nicht wie Bernd denkt, sondern genau wie ich, wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen auf Steampunk-Setting steht.
Und es gibt ja auch eine Demo, also man kann es auch mal in Bewegung sich anschauen, abgesehen davon, dass es auch Videos gibt.
Danke für den Hinweis, das habe ich völlig übersehen. Ja, es gibt bei Steam eine Demo, die ihr euch laden könnt, und dann fällt euch bestimmt auch der coole Soundtrack auf, der mir nämlich auch sehr gefallen hat.
Den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ansonsten kostet es 8,99, ist also auch durchaus in einer sehr bezahlbaren Region.
Richtig, und soll auch für Wii U und PlayStation 3 noch erscheinen. Dazu sagen die Entwickler aber bisher nur to be announced, also mehr ist da noch nicht bekannt. Okay.
Ist auf jeden Fall via Steam Play auch am Mac und unter Linux lauffähig.
Ja.
Kommt aus Norwegen. Tesla gerade, bitte?
Kommt aus Norwegen.
Ah ja,
da schau an. Entwickler Rain Games.
Nee, also ich grab mich da ja lieber durch die Gegend.
Tu das. mich freut das sehr, denn SteamWorld Dick war ein Geschenk von mir an dich. So bin ich.
Ja, so bist du.
Und es hat dir gefallen?
Es hat mir sogar außerordentlich gefallen. Also ich hab kurz davor gelesen, das war ja ursprünglich ein 3DS-Spiel.
Richtig, daher kenne ich's.
Und kam dann Anfang Dezember auch auf dem PC.
Ja.
Und ich habe kurz drüber, also nee, ich glaube, ich habe sogar nur ein paar Screenshots gesehen und dachte mir, ah ja, naja, weiß ich nicht, hab's irgendwie aus dem Bauch raus erstmal so als das nächste Roguelike abgetan.
Nee. Wie kamst du denn darauf?
Naja, weil halt, ne, so eine Höhle und unten rumrennen und ja, kamen ja recht viele da raus in letzter
Höhle
Zeit.
Höhle und rumrennen ist gleich
Roguelike. Ja, Höhle erforschen und rumrennen und Permadeath und schieß mich tot und ich bin ja nicht so der Roguelike-Fan und so sah es für mich einfach aus und keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mir einfach nicht näher durchgelesen. Ich hatte da ja auch schon angefangen wegen der ganzen, war unterwegs wegen neuem Job und wegen dem Umzug und so weiter. Es war einfach in letzter Zeit auch alles ein bisschen wild.
Bernd, naja. Der Job ist übrigens bei Bugbear Entertainment. PR-Typ für XKGM.
PR-Fuzzi, genau. Deswegen muss ich jetzt auch nach Mannheim umziehen. Das ist gleich da neben... wo kommen die genau her?
Aber
Finnland, ist, nicht wahr? Finnen?
Das ist ganz schön erbärmlich, dass du als zukünftiger PR-Mann erst nochmal nachgucken musstest, was nun eigentlich gratis zur Verfügung steht und wofür man erstmal zahlen muss.
Echt wahr. Oh Mann. Nee, und dann kam hier via Steam-Gift von Philipp SteamWorld Dick und ich dachte mir, irgendwie, der Name sagte mir was. Ja, und dann habe ich mich auch mit einem Kumpel drüber unterhalten, der meinte, ja, hat er schon eine ganze Ecke gespielt, ist so ein bisschen, vom Spielerischen ein bisschen an Boulder Dash erinnernd, weil man sich eben so in 2D unten unter der Erde durch die Welt gräbt. Und ich meinte dann eben, ja, ist das so ein Endlos-Ding, so zufallsgenerierte Level? Nee, kann man durchspielen und ist mit vielen Upgrades, die man sich da so erspielen kann und so weiter. Und dann dachte ich mir, oh, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Und ja, dann habe ich es angespielt und das hat mich sofort gepackt. Also es spielt in so einer Wildwest-Siedlung, wo allerdings nur Roboter unterwegs sind. Also du spielst selbst auch einen und dein Onkel, glaube ich, hat zuerst in dieser Mine gegraben und
ja, also es ist eigentlich ein Steampunk-Western.
Ja. Ja. Richtig. Wie der Name ja auch schon andeutet. Mhm. Naja, und letztendlich, wie gesagt, gräbt man sich da in der Mine so rum. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Welten dann, wenn ich mich nicht täusche, oder waren es 4?
Oh, weiß du hast es durchgespielt, nicht ich.
Ach, du hast es noch gar nicht durch.
Nein, okay. Ich habe das auf dem 3DS immer mal wieder so in kurzen Schüben gespielt. Mhm. Aber das hat halt lange noch nicht gereicht, um es durchzukriegen.
Okay. Ja, das kann ich mir auf einem Mobilgerät auch ganz gut vorstellen. Aber für Vita gibt's das, glaube ich, nicht.
Nee, Nicht, dass ich wüsste.
Schade. Das würde ich mir fast überlegen, dann auch da nochmal zu holen. Ich meine, ich habe es ja am PC geschenkt bekommen, insofern. Ja, Gott, was macht man da unten? Man verdient natürlich in erster Linie mal Geld, indem man Erze verschiedener Art ausbuddelt. Du hast auch am Anfang nur einen sehr, sehr begrenzten Rucksack, also kannst also auch nicht wahnsinnig viel mitnehmen. Außerdem geht dir immer dein Licht aus. Also du hast so eine Lichtanzeige rechts oben,
mein
die
Licht
du halt auch.
Geht aus. Ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Mein Licht geht aus.
Oh mein
ich
Gott.
Gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum.
Irgendwann muss ich dich mal verklagen.
Wofür?
Ja, keine Ahnung, induzierter Ohrenschmerz oder so. jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, richtig, das Licht war's, genau. Das kann man natürlich steigern, diese Leiste, dass dein Licht eben länger hält, weil ohne Licht unten rumrennen geht prinzipiell schon. Also es wird nicht komplett dunkel, aber du siehst dann zum Beispiel nicht mehr, welcher Beschaffenheit die Steine sind. Also es gibt natürlich Steine, durch die du nicht durchkommst oder erst später, wenn du dann den Bohrer, das Bohrer-Upgrade hast, kommst du da durch. Dann gibt's Steine, wo du eben gar nicht durchkommst und es gibt natürlich allerlei Gegner da unten auch, die dir ans Leder wollen. Später auch noch so explodierende Fässer, vor denen man aufpassen soll. Dir sollte nichts auf den Kopf fallen und weiß ich nicht. Es war einfach genau meine Art Spiel. Ich fand die Story, ja, so wenig Story, wie da jetzt eigentlich dabei ist, aber ich fand das irgendwie ganz cool. Das Setting, die Musik hat ganz cool dazu gepasst. So Western-like, nicht so aufdringlich, eigentlich nicht wahnsinnig abwechslungsreich, aber irgendwie passte das einfach zu dem Flow, der da beim Graben entsteht. Naja, so ein bisschen Minecraft-Graben und Höhlen erforschen-Feeling ist natürlich dadurch mit dabei. Und
du hast den Flow schon angesprochen. Und ich finde, das ist ganz wichtig
bei
dem Ding. Also die Geschwindigkeit, mit der du irgendwie neue Upgrades kriegst, die ist einfach genau richtig. Also
ja,
gerade wenn du so zu Beginn denkst, boah, das dauert hier ewig, wie ich hier durch diese Erde durchkomme,
ja,
dann ist dein Rucksack voll, dann gehst nach oben, dann, oh, ich kann hier meine Pickaxe upgraden.
Genau.
Und sofort merkst du, wow, jetzt brauche ich nur noch 2 Schläge und bisher habe ich 4 gebraucht, ist ja cool. Und
dann das ist exakt
gehst du weiter runter und dann ist wieder dein Rucksack voll, gehst du wieder hoch und, oh, ich kann mir einen größeren Rucksack kaufen. Dann kommt die Größe, ja, cool, jetzt kann ich noch mehr einsammeln, weil also die Sachen, die du nicht einsammeln konntest vorher, die liegen auch weiterhin in der Welt rum.
Ja.
Und ab und an entdeckst du auch irgendwie abseits vom eigentlichen Pfad gerade runter neue Höhlen und merkst plötzlich, Moment mal, hier kann ich ja noch gar nicht lang. Da gibt es auch bestimmt oben irgendwie ein Upgrade, dass ich vielleicht hier eine neue Fähigkeit brauche und so. Und gehst wieder nach oben, siehe da, dir wird eine neue Fähigkeit angeboten. Und dann wird es dir irgendwann langsam wieder zu langsam, wie du da mit 2 Schlägen immer die Erde abbauen musst und plötzlich kannst du es mit einem machen und so geht es immer weiter.
Richtig. Also das mit der Pickaxe, was wirklich ganz am Anfang passiert, ist tatsächlich auch der Punkt, wo bei mir so der Knoten geplatzt war. Ich bin da das erste Mal rein und dachte mir, boah, geht das Graben langsam. Das ist ja wirklich Minecraft-like, wenn du ganz am Anfang noch mit der Holzpicke unterwegs bist. Und dann hast du das erste Erz gefunden, gehst wieder hoch und ey, cool, eine neue Hacke und plötzlich geht's und sofort hat's Klick gemacht und ich war drin.
Ja.
Das ist echt abgefahren, da hast du vollkommen recht. Das war exakt der Punkt, wo es bei mir auch so Peng gemacht hat. Naja, und dann die ganzen Fähigkeiten, es ist echt fantastisch. Keine Ahnung. Ich find's schade, dass ich durch bin. Also ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dran gespielt habe. 8 Stunden? Muss ich mich jetzt mal schnell in Steam anmelden und nachschauen. Und ich hätte Bock, da weiterzumachen. Also könnt gerne jetzt ein zweiter Teil kommen. Müssen gar nicht viel ändern. Vielleicht noch irgendwie andere Fähigkeiten oder was, aber müssen echt nicht viel ändern.
Naja, wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Höhle zufällig generiert.
Ist sie?
Zumindest steht das so bei Steam.
Okay.
Zufallswelten mit individuellem Gameplay.
Hm. Na dann. Könnte man
das eigentlich
nochmal spielen.
Von daher würde ich das jetzt so sehen, dass die Eingänge zu den Subhöhlen und versteckten Höhlen und was weiß ich nicht alles, dass die halt jedes Mal neu generiert werden.
Ah ja. Na dann.
Wie sieht's denn aus in HD? Weil also auf dem 3DS ist es zwar schick und das 3D funktioniert auch ganz gut, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auf Steam in HD nochmal einen viel besseren Eindruck macht.
Ich habe ja jetzt natürlich den Vergleich zur 3DS-Variante wieder nicht, aber ich habe natürlich den 3DS so generell im Kopf, weil ich schon ein paar Mal in der Hand hatte und mir jedes Mal dachte, ja, ist das pixelig. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich ganz froh über die Vita bin, obwohl es ja auf dem 3DS scheinbar doch deutlich mehr hochkarätige Spiele gäbe.
Ja.
Aber also die 3DS-Grafik, da komme ich, also ich weiß schon, Grafik ist nicht alles, aber einfach diese Auflösung, jedes Telefon hat heutzutage eine höhere Auflösung und da komme ich einfach nicht mehr klar, das ist mir zu pixelig. Also es sieht super, also finde es super schick. Oh, 12,9 Stunden. Naja, war ein bisschen mehr sogar. Aber das ich habe auch wirklich alles abgegrast.
Okay, es ist in dieser gesamten Mine kein einziger Klumpen Erde mehr vorhanden.
Naja, zumindest kein einziger Klumpen Erz mehr, weil ich bin dann irgendwann an der Stelle kam ich erstmal nicht mehr weiter. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann grindest du halt ein bisschen, gehst mal zurück in die erste Mine, auch wenn da das Erz nicht wahnsinnig viel wert ist, aber dann, dass du halt noch ein paar Upgrades leisten kannst. Ja, bis mir dann ein Kumpel verraten hat, warst kurz davor, das Upgrade zu kriegen, dass du auf der Minimap angezeigt bekommst, wo die Erze versteckt sind oder wo die liegen. Und dann dachte ich mir, scheiße, ich habe sie noch manuell gesucht, auf die gute alte Art. Und zum Schluss hattest du dann auch alles ausgerüstet und alle Upgrades bis zum Ende hoch. Das ist aber, glaube ich, auch so, also selbst wenn du nicht exzessiv grindest, wenn du kaputt gehst, musst du ja immer so eine kleine Strafgebühr zahlen.
Ja.
Also effektiv, glaube ich, wenn man sehr, sehr, sehr viel stirbt, kann's richtig schwer werden. Ich weiß nicht, ob es da nochmal einen Mechanismus dafür gibt, das aufzufangen. Aber da muss man schon sehr, 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 sehr häufig sterben, glaube ich. Also es ist nicht kinderleicht, aber es ist jetzt auch kein bockeschweres Spiel.
Ja.
Nee, kann ich nur wärmstens empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war, das hat mich so von der Seite erwischt. Sehr überraschend.
Ja, das ist doch schön.
Ja, definitiv.
Via Steam erhältlich für nicht viel Geld.
Ja, oder und auf dem 3DS, wenn genau. Also wie gesagt, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich schätze mal, dass das keine großartigen 3D-Effekte nutzt, weil es ja sowieso nur ein 2D-Spiel ist.
Ja, also es ist dezent, aber gut gemacht.
Mhm.
Und kostet auf dem 3DS in etwa auch die Preisklasse wie bei Steam. Ich weiß jetzt den genauen Preispunkt leider nicht.
Okay. Oh, ich will jetzt hier die ganze Zeit Steam World tippen, um auf die Steam-Seite zu gehen.
Ja, es ist verwirrend.
Weil wir es vorhin bei Tesla gerade von schweren Spielen gehabt haben,
ja,
könnten wir doch jetzt mal so eine kleine Pseudo-Retro-Ecke aufmachen.
Ja.
Weil ich hab kürzlich ich weiß jetzt gar nicht, auf Steam wird es jetzt plötzlich als Volga the Viking geführt, aber eigentlich heißt er ja Völga. Wahrscheinlich einfach für den englischsprachigen Bereich, dass die es leichter zum Tippen haben, weil sonst kannst du es ja in Amerika nur schwer suchen.
Richtig.
Und das hat mich ja schon länger mal interessiert. Ich kann nur jetzt nicht wirklich drüber erzählen, weil ich einfach nicht weiß, wie das Spiel ist, weil ich einfach über den ersten Level nicht hinauskomme. Ich habe daran aber auch gemerkt, Spiele waren früher nicht besser oder anders. Ich kann mich noch an, wie hieß das, Whizball, glaube ich, auf dem 64er erinnern. Da ging es mir damals genauso. Also meine Reflexe waren auch früher nicht besser und ich hatte auch früher nicht wahnsinnig mehr Geduld für solche Spiele. Da kam ich, glaube ich, auch nie sonderlich weit. Und ja, bei Volga the Viking, ich hab's, weiß ich gar nicht, eine halbe Stunde bestimmt versucht. Oder sogar länger. Zwei Sitzungen auf jeden Fall schon. Und ich komme ums Verrecken nicht durch den ersten Level. Insofern, ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Also in der ersten Welt rennt man halt da als Wikinger durch die Gegend, der mit dem Schwert klopft und man ist halt doch sehr schnell tot und irgendwie, ich kann nicht mal sagen, dass es vielleicht für die Dark Souls Fans was ist, weil Dark Souls, also gut, Dark Souls selbst habe ich nie gespielt, aber Demon's Souls habe ich mir mal gespielt und da lernst du ja schon dazu und kannst eine gewisse Taktik machen, aber Volga the Viking ist halt einfach nur bockeschwer. Die Gegner kommen immer wieder, wie das halt früher häufig so war. Das heißt, du kannst auch mal nicht, wenn jetzt rechts und links welche kommen, dann kannst du nicht links von dir die alle abschlachten und dann bequem rechts weiterlaufen, weil die links kommen dann einfach irgendwann wieder. Und das ist brutal. Brutal, brutal, brutal.
Ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe aber Menschen beim Spielen zugesehen.
Im Internet oder live?
Im Internet. Bei Giant Bomb.
Okay.
Und da hat einer wirklich in diversen Livestreams durchgespielt.
Echt?
Das hat aber auch, glaube ich, 4 oder 5 Livestreams zweieinhalb bis 3 Stunden gebraucht. Bis er durch die ja nun nicht ganz so vielen Level durch war. Und ja, es ist schon wirklich schwer. Aber mich reizt das trotzdem. Ich werde mir das im nächsten Sonderangebot mal zulegen. Wobei ja das Verrückte ist, dass das, was du da jetzt gerade erlebst, noch gar nicht Volga im How It's Meant to Be Played Modus ist, sondern das, wovon ja die wirklichen Volga-Spieler schwärmen, das ist der Path of the Valkyrie. Und das sind sozusagen versteckte, noch härtere Level-Varianten von den
schön.
Level, die es halt im Hauptspiel gibt, die man, glaube ich, irgendwie freischaltet, wenn man in einem Level idealerweise tatsächlich gar keinen Schaden nimmt, weil du kannst ja diverse Upgrades einsammeln. Also erstmal ein Schild und dann kriegst du irgendwann ein Flammenschwert und ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge. Aber wenn du voll ausgerüstet dann irgendwann eine weitere Schatztruhe öffnest und bis dahin nicht getroffen wurdest, dann findest du da wohl irgendwo ein Item, mit dem du dann wiederum in deinem Hauptquartier so ein Valkyrie-Level freischalten kannst.
Ah, okay. Naja gut, das ist zumindest cool gelöst, finde ich, weil dann wirklich nur die richtig guten Spieler überhaupt diese brutalst schweren Level freischalten.
Ja,
die anderen brauchen sich da gar nicht mit belassen. Finde ich gut gemacht.
Die es wird aber im Abspann wird's erwähnt. Volgar is not over yet. und dann wird die halt nur kurz so kryptisch eingeblendet, aber auch wirklich nur mit Symbolen, ohne Erklärung. Dass du halt irgendwie diverse Sachen einsammeln musst und dass dann plötzlich neue Sachen kommen und dann musst du es halt einfach selber ausprobieren, um drauf zu kommen, was es ist.
Okay. Nee, also das ist mir dann doch ein bisschen zu retro. Zum einen fehlt mir da die Zeit und somit auch die Geduld. Wobei die Geduld kann ich nicht mehr sagen. Ich habe Rayman Legends alle 700 Teensies befreit mittlerweile. Oder wir haben, muss ich sagen. Wir haben das ja auch gemeinsam in Sitzungen mit 2 bis 4 Spielern gespielt und da habe ich die Geduld dann, aber da sind es halt einfach auch, weiß ich nicht, da ist der Flow ein anderer. Wenn ich bei Volga erstmal durch den halben Level oder wie weit auch immer ich da war, durch bin und dann aber wieder zu dem Checkpoint ganz weit zurück gesetzt werde und dann wieder diese ganzen bockschweren Dinger zwischendurch machen muss. Und Rayman hast du halt eher so kürzere Abschnitte, die mal ja maximal 1,5 Minuten dauern oder so. Und das, deswegen komme ich damit einfach besser klar. Oder ja, Tiny Barbarian ist halt auch, was man in dem Zuge eigentlich gleich mit ansprechen kann, ist da ein bisschen zugänglicher gestaltet.
Ja, natürlich. Aber ich weiß auch nicht. Also irgendwas finde ich an diesen knüppelharten Spielen sehr, sehr motivierend. Also ich habe ja Dark Souls geliebt. Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich auch tatsächlich mal Demon's Souls mir nochmal vorknüpfen soll, dass ich irgendwie vor 3 Jahren gefrustet aufgegeben habe. Als Vorbereitung auf Dark Souls 2, das ich definitiv kaufen werde.
Ja, ich habe mir neulich ja kurz, gab es ja Dark Souls auf Steam für 5,99, habe ich echt kurz überlegt und dachte mir, nein, in dem Fall weißt du wirklich, dass du es nicht durchspielst.
Es ist so gut.
Ja, glaube ich, aber mir fehlt da echt die Geduld für. Wie gesagt, mir hat Demon's Souls prinzipiell Spaß gemacht, aber nee, gottverdammt, so viel Zeit habe ich nicht. Das geht einfach nicht. Dazu gibt's zu viele andere Spiele und ich spiele in der Regel doch mehr, um mich zu entspannen und ja, keine Ahnung. Aber Super Meat Boy wartet auch immer noch der Endgegner auf mich.
Aber um zu Tiny Barbarian zurückzukommen, das die hat mal X. einen verdammt coolen Soundtrack.
Richtig.
Der war auch im in irgendeinem Game Music Bundle vor einem Monat drin oder so und ich habe mir das glaube ich nur dafür gekauft. Wobei ja noch ein paar andere gute Dinger drin waren, hier von dem Journey Composer und so. Mhm. Aber wie das alleine schon im Titelbildschirm losgeht, ich möchte ja nicht, dass du mich verklagst, deswegen mache ich es jetzt nicht, aber
ja, der Titelbildschirm ist ja sowieso so ein cooles Ding erstmal. Du spielst ja quasi, bevor irgendwas passiert, bist du schon am Spielen und denkst dir, Moment mal, boah, kommen da viele Gegner, was, wie, Und ich glaube, sobald du stirbst, kommst du eigentlich erst ins normale Menü.
Genau.
Das hat mich erstmal voll verwirrt. Ich dachte, Moment, das schaut irgendwie schon so nach Ende aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht so einen Ringschluss ergibt, so wie bei Prince of Persia Sands of Time war das damals, glaube ich. Wo du auch, das Startmenü ist quasi da, wo du am Ende auch wieder rauskamst oder irgendwas gab's da mal. Ich glaube, das war bei Sands of Time, bei dem ersten neueren Prince of Persia, also als diese mit 3D und so.
Ich weiß
das
nur,
fand ich ziemlich cool.
Ich weiß nur, dass Broken Age auch einen verdammt coolen Kreis schließt.
Ah, okay.
Ich habe Tiny Barbarian DX ehrlich gesagt, glaube ich, vielleicht 5 Minuten gespielt bisher oder so. Und da auch mehr den Soundtrack genossen, als mich wirklich um das Spiel gekümmert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ende ist oder einfach nur der Horde-Modus. Den kannst du ja auch im Hauptmenü auswählen. Es gibt ja
die Adventure-Mode
und Versus the Horde. Und wenn man das anklickt, dann landet man eben wieder genau in diesem Startscreen. Nur wird dann halt oben ein Timer eingeblendet und es geht dann wahrscheinlich darum, wie lange du da jetzt aushältst.
Das kann auch sein, ja. Ist auf jeden Fall auch so eine Oldschool-Hommage-Pixel-Optik, wobei es von den Animationen schon ziemlich cool gemacht ist.
Ja.
Also der hat schon deutlich mehr Bewegungsstufen drauf als jetzt Völger. Und wie gesagt, ist auch ein bisschen zugänglicher, weil du halt deutlich mehr Checkpoints hast. Also ich bin jetzt, glaube ich, in der zweiten Welt. Es ist schon trotzdem knackschwer, aber wie gesagt, durch das, dass du nicht so viele Teile immer wieder wiederholen musst, kommst du halt ein bisschen schneller voran und ja, macht Spaß, hat einen coolen Soundtrack, wie du schon sagst. Also würde ich mir jetzt so nicht anhören, aber im Spiel macht das schon Laune. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die... Aber gut, das passt eigentlich zum Setting, weil Tiny, und es ist ja auch alles relativ klein, dass die Schläge keinen so richtigen Wumms machen, vom Sound her.
Ja.
Das ist ja eher so ein Tuk, Tuk, Tuk. Aber
das ist ja auch der Tiny Barbarian.
Ja, ja, eben. Aber ich finde, das ist sowas immer ein bisschen schade, weil du dann, ich weiß nicht, für mich ist es sehr wichtig, um das Feedback eben, ja, ich habe getroffen, nochmal deutlicher auch akustisch rüberzubringen. Und das geht schon eigentlich eher ein bisschen unter immer.
Und in gewisser Weise ist es auch ein Early Access Titel. Auch wenn er nicht als ein solcher bezeichnet wird.
Ach so.
Aber, es sind ja 4 Episoden geplant. Man wird die kostenlos bekommen, wenn man das Spiel besitzt. Aber derzeit gibt's, glaube ich, nur die erste. Also zumindest wurde mir im Startmenü angezeigt bei Adventure Mode Episode 1 konnte man auswählen und
bei Ach, doch, stand
Coming Soon.
Richtig. Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch.
Merkst du's?
Ja. Action Pack, Sort 'em Up. Finde ich auch gut, die Beschreibung. Nee, wie soll ich sagen? Man hat so die Auswahl. Wenn man's richtig super brutal schwer will, nimmt man den Völga und ansonsten den Tiny Barbarian. Also, wenn man es so ein bisschen zugänglicher mag oder wie soll ich sagen? Ich finde die eigentlich schon beide ganz cool, aber es scheitert halt einfach am Können. Muss man so sagen.
Ja,
und also, um die Retro-Ecke abzuschließen, ich habe mir ja auch kürzlich aus alter Nostalgie, das ist jetzt wirklich Retro, The Chaos Engine gekauft.
Ja, du meinst das Remake, ja? Also das
was jetzt auf vor kurzem dem PC lauffähige, genau.
Das soll ja nicht so gut sein.
Wieso? Es ist halt einfach das Originalspiel emuliert. Ich weiß nicht, warum das nicht so gut ist. Ich meine,
ich habe es ja selber nicht gespielt. Ich habe nur irgendwie ganz schön viele Verrisse gelesen und es hat einen Metacritic Score von 40.
Ja. Hast du eine Begründung gelesen? Ich habe nicht viel drüber gelesen, weil The Chaos Engine kenne ich. Habe ich damals am Amiga gespielt und
Ich kann mich jetzt an keine großen Begründungen mehr erinnern. Ich habe aber auch das Original nie gespielt.
Das ist halt auch wieder so ein typisches...
Ich habe mich nur gewundert, weil du, das weiß ich noch, da erinnere ich mich noch dran, irgendwann mal zu mir sagtest in einem Podcast-Vorgespräch, bald kommt ja auch hier The Chaos Engine, da freue ich mich schon drauf, das wird bestimmt super. Und dann dachte ich mir so, als ich die Reviews las... komisch.
Ja, ich denke, das ist wieder so ein typischer Fall, was ja mit ganz, ganz vielen dieser alten Spiele ist. Wenn du das damals gespielt hast, dann versetzt sich das halt einfach in so eine nostalgische Stimmung und wenn nicht, das habe ich mit ganz vielen Spielen gemerkt, den Effekt, wenn ich Spiele ausprobiert habe, wo Leute geschwärmt haben, boah, das war damals der absolute Hit und so und dann spielst du es und dann denkst dir, wovon reden die Leute? Ich finde es total öde und ich glaube, so ist es einfach. Wenn du es gespielt hast und toll fandest, dann ist es ein Pflichtkauf und wenn nicht, dann kann man sich's vielleicht zulegen, weil man ein bisschen Recherche betreiben will über Spielegeschichte.
Mhm.
Aber ja, es ist im Endeffekt ein früher Twin-Stick-Shooter, wobei es nicht mit zwei Sticks... Also es ist mit dem Gamepad auch ein bisschen blöd zu spielen, sagen wir es mal so. Am Amiga hattest du ja den Competition Pro auch im Endeffekt. Ja. Und damit spielte sich das halt auch einfach viel präziser. Also am Gamepad habe ich da auch schon zu kämpfen und es ist ja auch kein recht einfaches Spiel. Ist ja auch ein Arcade-Spiel, hat glaube ich auch nicht übermäßig viele Level, was ja damals durchaus üblich war und dann waren die natürlich auch entsprechend schwer.
Ja, da hast du dann halt ein Spiel dreimal durchgespielt.
Richtig. Und ist halt einfach mit dem Gamepad dadurch auch nicht so hundertprozentig präzise zu steuern und wird dadurch nicht gerade leichter, aber du hast unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, was so Geschwindigkeit oder Feuerkraft etc. betrifft und kannst sie halt mit der Zeit auch upgraden und keine Ahnung, was, wie gesagt, ich glaube, ich brauche nicht viel sagen, wer das damals gespielt hat und toll fand, der hat da eine schöne nostalgische Zeit, aber Wer nicht, der hat wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, da Zugang zu finden, was ich vollkommen verstehen kann.
Gut, das gibt's jedenfalls via Steam für 7,99 €.
Richtig.
Oder wieder im Zweierpack für 13,99 €, was jetzt nicht so die Mega-Ersparnis ist.
Ja.
Tiny Barbarian war, glaube ich, 8,99 €, genau wie auch Volgar. Da habt ihr mal ordentlich modernes Retro-Zeug.
Ja, oder
mal mehr, mal weniger modern, genau.
Genau.
Wenn euch danach sein sollte.
Gut, gut.
Wenn euch hingegen nach Hexfeld-Taktik ist, dann...
Moderner, aber Retro, weil es das nicht mehr so häufig gibt.
Richtig. Dann könntet ihr in das neue Spiel von The Delic reinschauen, nämlich in Blackguards, das ja schon seit längerer Zeit auch bei Steam im Early Access erhältlich war. Und dann wurden mit der Zeit immer neue Kapitel hinzugefügt. Nun ist es aber vor kurzem dann auch offiziell erschienen. Und wird ja immer so als rundenbasiertes Rollenspiel bezeichnet. Meinem ersten Eindruck nach und dem nach, was ich so von anderen Leuten gehört habe, stehen die Kämpfe bei Blackguards schon stark im Vordergrund.
Okay.
Du spielst einen Menschen aus dem Das Schwarze Auge-Universum, der gefangen genommen wird, denn er wird beschuldigt, eine Prinzessin umgebracht zu haben. Und das Einzige, an was er sich erinnern kann, ist, dass er die Prinzessin auch wirklich in einer Blutlache irgendwo im Wald liegen sah, mit einem ganz bösen Wolf über ihr, den er dann noch erschlägt. Aber er ist sich selber nicht so ganz sicher, was da eigentlich passiert ist und ob er nun schuldig ist oder nicht. Einer seiner alten Freunde stellt sich dann gegen ihn und ist der Meinung, dass er da jetzt der Mörder dieser Prinzessin sei. Und langer Rede, kurzer Sinn, relativ zu Beginn gelingt es dir, aus dem Knast zu fliehen, und zwar mit einem Zwerg, der hinter einem Drachen her ist, und einem ja ziemlichen Draufgänger-Magier, der offenbar großen Gefallen daran findet, jetzt nicht allzu lange mit derselben Frau zusammen zu sein.
Das hast du aber schön ausgedrückt.
Er erzählt zumindest sehr, sehr detailliert von seinen ganzen Frauengeschichten, die er schon hatte. Links die Sklavin und rechts die Tochter des Kapitäns. Und an der Tür scharrte eifersüchtig die Comtessa del sonst was. Einer deiner ersten Aufträge ist dann auch, ihn nochmal zu einer Baroness zu bringen, da sein Schäferstündchen mit ihr einige Nächte zuvor irgendwie sehr abrupt unterbrochen wurde. Die Charaktere sind, finde ich, von ihrer Charakterzeichnung her sehr, sehr schön gemacht. Also das gefiel mir von Anfang an sehr gut. Dieser etwas vorlaute Zwerg und dieser Draufgänger da, bei dem man auch irgendwie die ganze Zeit nicht weiß, ob man dem jetzt trauen soll.
Ich habe jetzt verstanden, dieser Fallout-Zwerg. Was? Zwerg wie aus Fallout oder? Ach, ja. Ja, die Skype-Sprachqualität lässt heute zu wünschen übrig.
Wir haben hier zwar manchmal neue Wortschöpfungen, aber das war keine. Es ist zwar in ein relativ ausführliches Tutorial eingebunden, aber trotzdem nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Und was man jetzt von mir bitte nicht erwarten darf, ist irgendwelche Parallelen zu dem tatsächlichen Das Schwarze Auge Spiel zu ziehen und zu den Regeln, weil, also das liegt ja Jahre zurück, dass ich irgendwann mal tatsächlich versucht habe, Pen and Paper, Das Schwarze Auge zu spielen. Und schon damals war ich nicht gut drin.
Ich glaube, ich habe das nie gemacht.
Doch.
Also zumindest nicht das schwarze Auge.
Zu Schulzeiten habe ich mich mal an das schwarze Auge versucht mit ein paar Schulkameraden und an Shadowrun.
Okay.
Ja.
Ja, ich finde es aber auch interessant. Es wird, glaube ich, auch nicht so übermäßig mit der DSA-Lizenz beworben, oder? Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Also ich habe lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das im DSA-Universum angesiedelt ist. Es ist jetzt auch so im Logo nicht irgendwie, glaube ich, mit drin.
Doch, im Logo steht es ganz oben, das schwarze Auge.
Okay.
Eckarts.
Dann hatte ich es falsch wahrgenommen. Na gut.
Trotzdem würde ich dir da ein bisschen zustimmen. Also ich glaube, die beiden Adventures, die Dedelic zu das schwarze Auge bisher gemacht hat, die waren deutlicher mit diesem, hey, das ist hier ein Adventure zu das schwarze Auge beworben worden. Mhm. Und das zweite habe ich leider noch nicht gespielt, aber das erste, das schwarze Auge Adventure von denen, ist auch ganz große Spitzenklasse. Eins meiner liebsten Adventures der letzten Jahre.
Okay.
Aber das nur so als Nebenhandlung. Also von der Story her und von der Charakterzeichnung finde ich motiviert Blackguards zu Beginn sehr. Und auch die Rundenkämpfe, die halt wie gesagt immer auf Hexfeldern stattfinden, sind spannend und auch spaßig. Zumal die Arenen, in denen du quasi kämpfst, ganz oft interaktive Level-Elemente haben. Mhm. Also das wird dir im Tutorial beigebracht, indem da halt irgendwo ein Kronleuchter hängt. Und wenn du dann die Kette von dem Kronleuchter durchschlägst, dann kracht der halt nach unten und begräbt direkt zwei Wachen unter sich.
Okay.
Das ist nun im Tutorial und da stehen die Wachen da direkt und das sollst du so machen. Da musst du die nicht erst hinlocken, aber in späteren Kämpfen musst du halt wirklich taktisch vorgehen, um solche Level-Elemente gut auszunutzen. Du kannst beispielsweise irgendwelche Fässer mit einer Fackel attackieren und dann stehst du halt hinter einer Flammenwand und bist ein bisschen geschützt. Wenn dich dann ein Nahkämpfer angreifen möchte, muss er erstmal durch die Flammen durch. Oder du bist im Sumpf unterwegs und musst darauf achten, dass du nicht in irgendwelchen Morast hinein fällst, der dich dann irgendwie in deiner Bewegung sehr einschränkt. Ich habe in einer Nebenmission schon gegen einen Waldschrat gekämpft. Also ein riesiges Baumwesen. Meine Charaktere waren noch nicht so wahnsinnig stark. Und ich hätte in einem der Dialoge kurz vorher wohl mal besser aufpassen sollen. weil da nämlich einer mir dazu riet, dass wir doch bitte aufpassen sollten da im Sumpf, dass wir da besser keine Rast machen sollten, weil da seien irgendwie Sumpfgase und die würden ziemlich schnell halt Feuer fangen und dann wird es Explosionen geben und das wäre ja jetzt nicht so schön für die Reisegruppe. Was ich da ursprünglich dachte war, weil du hast eine Rastenfunktion, also du kannst auf der Overworld quasi, auf der Weltkarte, kannst du Rasten anklicken. Dann wird ein Proviant verbraucht und dann sind aber deine Truppenmitglieder wieder bei voller Gesundheit oder bei vollem Mana oder was auch immer sie haben. Mhm. Und ursprünglich dachte ich, okay, das darf ich jetzt offensichtlich nicht machen, weil das zu gefährlich wäre. Trat dann gegen diesen Waldschrat an und wurde halt voll in Grund und Boden gestampft. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bis ich irgendwann mehr durch Zufall mit meinem Magier eine Flammenattacke auf diesen Waldschrat abgefeuert habe und neben dem auf einmal eine riesige Explosion geschah und der statt wie normalerweise 20 Schaden irgendwie 70 Schaden nahm und ich mir so dachte, wow, was ist denn hier jetzt passiert? Und dann habe ich das erst geschnallt, dass halt auf dieser Hexfeldkarte, dass da halt auch auf einigen Feldern so Gas in die Luft steigt und du halt quasi dieses Waldschratwesen durch deine Positionierung auf dem Hexfeld immer dazu kriegen musst, dass es halt zu einem dieser Gasfelder geht oder in der Nähe eines dieser Felder stehen bleibt. Und wenn du dann mit dem Flammenball attackierst, dann nimmt er halt richtig ordentlich Schaden, weil auch das ganze Gas um ihn herum in die Luft geht. Mhm. Und das war dann zwar auch wieder ein bisschen Trial and Error, weil ich erstmal so zwei Niederlagen brauchte, um darauf zu kommen. Aber als ich das dann wusste, war das extrem motivierend, da irgendwie die richtige Taktik zu finden und möglichst alle Charaktere weit aus der Reichweite von dem wegzuschaffen und auch den Magier immer nur so nah ranzulassen, dass er halt gerade im richtigen Moment den Feuerball abfeuern kann. Und ich glaube, ich habe es jetzt, lass es 5 oder 6 Stunden sein, gespielt. Das ist ja nach dem, was ich gehört habe, ein sehr umfangreiches Spiel. Also 40 Stunden ist man da maximal mit, minimal mit beschäftigt. Bisher gab es wirklich schon einige Variationen dieser interaktiven Level-Elemente, die die Kämpfe nochmal viel spannender gemacht haben. Gab auch eine Mission, bei der ich dann diese Baroness, die wir gesucht haben, quasi retten musste vor dem Galgen. Und da musste ich es schaffen, innerhalb von 5 Runden einen bestimmten Punkt der Karte dieser Hexfeld-Arena mit allen Charakteren zu überschreiten. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich den Kampf trotzdem noch gewinnen. Aber dann ist die Baroness definitiv nicht mehr unter den Lebenden.
Okay.
Also dadurch wird halt nochmal zusätzliche Taktik reingebracht, dass halt diverse Kämpfer auch unterschiedliche Auswirkungen haben können. Das finde ich schon sehr schön. Was ich ein bisschen sperrig finde, ist das Inventarmanagement und herauszufinden, welche Waffe funktioniert jetzt mit welchem Charakter gut und wie kann ich möglichst leicht jetzt vergleichen, welche Waffe dem irgendwie jetzt große Vorteile bringt. Das ist zwar schon ganz gut gelöst, also mit so typischen blauen Zahlen, die halt anzeigen, dieser Gegenstand verbessert jetzt diese Werte, und roten Zahlen, die anzeigen, mit diesem Gegenstand sind jetzt diese Werte schlechter als mit dem alten Schwert. Aber da halt hinter dieser ganzen Sache das hochkomplexe DSA-Regelsystem steht, mit dem ich jetzt nicht so hundertprozentig firm bin, liegt das, glaube ich, in der Natur der Sache, dass ich da bei einigen Sachen einfach noch viel mehr Einarbeitung brauchen werde. Mhm. Aber bisher bin ich nicht abgeschreckt, sondern eher motiviert, mich da weiter reinzufuchsen und auch mitzubekommen, wie die Geschichte weitergeht. Gibt viele Nebenquests, die auch bisher alle sehr spannend waren. Keine davon fühlte sich irgendwie generisch an. Auch wenn das eigentlich gar nicht so mein Genre ist, hat mich Blackguards jetzt in den ersten 5 Stunden so gut unterhalten, dass ich definitiv noch ein paar mehr Stunden in dieser Spielwelt verbringen werde und gucken werde, ob ich es vielleicht tatsächlich bis zum Ende schaffe oder nicht.
Jo,
fein. Aber also was ich schon gelesen habe, ist, von daher fühle ich mich da relativ sicher in dieser Aussage auch, leicht ist es jetzt nicht. Also man beißt, glaube ich, relativ häufig ins Gras und muss sich wirklich eine gute Taktik überlegen und vernünftig aufleveln und gut überlegen, welchem Charakter gebe ich jetzt welche Waffen, welche Rüstung. Und das ist dann halt dieser RPG-Mechanismus dahinter. Mhm. Dass man halt bei Trainern diverse Sonderfähigkeiten ausbilden kann über Abenteuerpunkte, die man mit jeder Schlacht dazu gewinnt und mit jeder Quest. Und so motiviert es halt auch durchgehend.
Gut. Ja, für mich ist das eher nicht so Hexfeld-Strategie-Gedöns.
Also die Grafik ist jetzt nicht top modern, muss man mal so sagen, aber es ist schon sehr schön inszeniert. Also du bist auf der Weltkarte unterwegs und in Städten bewegst du dich dann halt nicht frei, sondern du siehst halt die Stadt in einer 3D-Darstellung und diverse Leute, mit denen du reden kannst und
die du dann einfach anklickst.
Richtig, richtig,
okay.
Genau. so ein bisschen Adventure-like dann in dem Fall. Ja, ich weiß auch nicht. Mich hat's einfach gepackt.
Ich
freue mich drauf, da mehr von zu sehen.
Ich erlaube mir kein Urteil, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich bin halt einfach nicht so der Hexfeld-Strategie-Fan. Insofern zieht's mich da gar nicht ran. Kostet ein 40er.
Ja.
In der Standard Edition, ist auch auf dem Mac lauffähig.
Und soll, wie ich gelesen habe, in der Retail-Version tatsächlich was haben, was nur noch ganz wenige Spiele bieten, nämlich
Ein Handbuch,
ja.
Wahnsinn.
Und zwar nicht so ein Handbuch wie das Handbuch finden Sie unter.
Genau.
Sondern ein
Epilepsiefahndung, rechtliche Hinweise und fertig. Moment, und wo wird das Spiel erklärt?
Ein echtes durchblätterbares Handbuch. Ja.
Wahnsinn.
Was ich ja jetzt in dem Zusammenhang, da mir Blackguards gerade wirklich sehr gut gefällt, überlege, ist, ob ich vielleicht auch mal in dieses neue Might and Magic 10 Legacy reingucken sollte. Was ja sich schon von Blackguards unterscheidet, aber
ja, durchaus.
Aber trotzdem ist es ja auch wieder eine Art Gameplay, die heutzutage nur noch relativ selten existiert.
Richtig.
Was ja nun bei Blackguards auch wieder zutrifft.
Aber da ich schon Grimrock nicht durchgehalten habe, habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, irgendwie so Step-by-Step-Rollenspiel ist irgendwie nicht mehr so meine Welt. Obwohl ich das früher cool fand, Lands of Lore, Eye of the Beholder, um Gottes Willen.
Ja, Gott, das sind jetzt für mich wieder böhmische Dörfer, Bernd. Ich bin noch
du bist so noch nicht so alt, ich weiß.
Ein Jungspund bin ich.
Jungspund, Mensch. Ja, Jungspund, Wahnsinn.
Ich möchte noch einmal ganz kurz schauen, wie denn nun dieses DSA Adventure hieß, was mir so einen Spaß gemacht hat. Dark Eyes of Satinaf heißt das, genau. Nee.
Was, ne? Satinavs Ketten war ja, das genau. Doch.
The Dark Eye,
also sprich das schwarze Auge.
Dark Eye of Satinav. Ist doch auch schön.
Ja, wäre kürzer gewesen, ja.
Ja, also Satinavs Ketten, das Daedalic Adventure zu das schwarze Auge, auch The Dark Eye genannt im Englischen.
Die schwarzen Augen von Satina.
Kann ich sehr empfehlen. Der hat.
Oh, bestimmt, du hast so schöne schwarze Augen.
Der hat bestimmt auch schwarze Augen. Das möchte ich fast drauf wetten. Oh meine Güte.
Ja, Philipp hat vorhin angekündigt, dass wir heute so das Kickstarter-Projekt haben. Aber vorher hätte ich noch ein anderes einzuwerfen. Was auch ein Kickstarter-Projekt war.
Tu das.
Republic oder wie auch immer man das französisch aussprechen mag.
Also ganz bestimmt nicht Republic.
Ja, aber überall, wo man was drüber hört, die reden auch nur von Republic.
Das heißt Republik.
Republik? Na dann. Ah. Du hast so schöne schwarze Augen.
Sat enough.
Ja, der Staat.
In deine Republik der schwarzen Augen, Satinav.
Der Staat
dein
von
Stück
Republik
von die
bei
Pilz,
Kickstarter.
Die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabe.
Gott. Lassen wir das lieber. Wir können es eh nicht. Was wollte ich sagen? Der Staat war ja nicht so glorreich. Die hatten halt das Problem, was so ziemlich jedes Kickstarter-Projekt hat, was auf iOS kommen will. Und zwar, du kriegst halt einfach die Software nicht an die Leute kostenlos raus, weil du im App Store nur 50, glaube ich, Promocodes oder sind es mittlerweile 100? Die Grenze wurde mal angehoben. Auf jeden Fall trotz allem
nicht
zu
viele.
Wenig Promocodes bekommst. Bitte?
Nicht viele jedenfalls, sagte ich.
Nicht viele, richtig. Und dann haben sie so einen Stunt gemacht, von wegen, man soll sich das jetzt kaufen? Und dann haben sie so eine Umfrage gemacht und dann kriegt man sein Geld zurück. Und letztendlich haben sie aber auch angeboten, wenn du da keinen Refund möchtest, du kannst es auch spenden. Entweder, ich glaube, anfangs haben sie gesagt, wenn du uns das Geld einfach so überlassen willst, okay, brauchst du keinen Refund. Und dann haben sie noch so eine Charity-Aktion gemacht und dann habe ich mir gedacht, komm, ey, was soll's, ich habe das zwar gebackt, aber dann schmeiße ich halt die 4,50 € da noch in den Store und sag, sie sollen lieber da diese Spendenaktion draus machen und gut ist. Und es ist von einem neuen Team, wo sehr viele Leute, die an vielen AAA-Titeln mitgearbeitet haben, also hier in der Liste taucht Metal Gear Solid 4, Halo 4, Black and White, sonst was auf. Und die haben sich ja damals aufgemacht, einen quasi AAA-Titel auf iOS zu bringen. Und so ein Stück weit ist es ihnen auch gelungen. Mhm. Ich find's sehr, sehr cool gemacht von der ganzen Präsentation, schon allein wie das Ganze losgeht. Es geht eben darum, dass du in einem Unterdrückungsstaat inhaftierten namens Hope helfen musst zu entkommen. Und dabei, du steuerst sie quasi nicht direkt, sondern du ermöglichst ihr immer irgendwie irgendwo hingehen zu können, indem du von Überwachungskamera zu Überwachungskamera springst und dann erstmal auskundschaften kannst, wo Gegner sind, wo du dich quasi verstecken musst oder Schalter umlegen und lauter solche Sachen. Und
den Namen, wie gesagt, Hope als Videospielcharakter hört man aber auch nicht das erste Mal.
Das glaube ich auch, ja.
Final Fantasy 13 zum Beispiel. Oh ja, okay. Hatte auch einen Hope. Ich meine doch, ja.
Okay.
Das war aber im Gegensatz zur Republik kein gutes Spiel, von daher.
Okay. Das ist definitiv eine Hope und Hope ist in meiner Wahrnehmung auch eher ein Frauenname.
Hope S-Time, männlich.
Naja gut,
ich wollte dich nicht verwirren, ich habe dich jetzt verwirrt, sorry.
Nein, passt schon. Es ist im Moment die erste Episode verfügbar, die ich Schande noch nicht durch habe. Obwohl sie, glaube ich, nur so, ich weiß nicht, ich glaube 2 Stunden hätte ich gelesen. Oder waren es doch 4?
Also 2 Stunden habe ich bestimmt schon in das Ding investiert. Nur okay. Leider ist es dann bei mir die typische Krankheit des iOS-Gaming, irgendwie so 2 Tage lang richtig Spaß dran haben und dann nach einem Monat bemerken, ach, das hast du ja auch noch. ich habe also das erste Kapitel auch noch nicht durch. Ich hatte sogar schon wieder völlig verpeilt, dass es da überhaupt auch so Episoden-like eine Aufteilung gibt.
Ja, du kannst den Season Pass schon kaufen, aber es gibt halt die anderen Episoden noch nicht. Insgesamt sollen es, glaube ich, das steht doch hier bestimmt irgendwo, 4 oder 5 Stück. Ah, ich finde es gerade nicht. Bei mir ging das den Weg, den Schleichspiele leider bei mir häufig gehen. Ich habe es auch ähnlich lange gespielt, so 1-2 Stunden, sehr begeistert. Auch, wie gesagt, der Einstieg allein mit dem schwarz-weiß rauschenden Bildschirm und dann bist du quasi schon direkt in dieser Kamera drin und sie klopft und spricht, ist da jemand und so weiter. Nee, oder war was mit einem Anruf? Irgendwas war da doch. Du bist doch immer der mit einem guten Gedächtnis. Wenn ich mir nicht alles aufschreibe, zifix.
Was jetzt? Wie jetzt? Wo jetzt?
Der Einstieg, der direkte Einstieg ins Spiel. Ich weiß, dass ich ihn cool fand, aber ich krieg ihn gerade nicht mehr zusammen.
Ja, du findest dann ein Telefon und wirst angerufen.
Ah, war es doch ein Telefon, richtig. Meine ich. Stimmt, doch. Und du musst abheben. So war's.
Bin mir ziemlich sicher, ja.
Nö, aber und das Problem ist halt, wie gesagt, ich bin nicht so der große Schleichspielkönig, weil mir da dann auch schon wieder die Geduld fehlt, wenn ich da in der Ecke kauer und dann laufen die Wachen ihren Weg ab und ich muss erstmal checken, wo die hinlaufen und wann ich wie wohin kann. Und das ist einfach so ein persönliches Ding, aber ich find's richtig, richtig gut, das Spiel.
Ja, also mir hat's auch in den 2 Tagen, die ich es gespielt habe, ganz großen Spaß gemacht. Ich fand die Präsentation toll. Ich fand die Ideen, die dahinter stecken, toll. Die Steuerung ist mir auf dem kleinen iPhone-Screen teilweise ein bisschen schwer gefallen. Aber ich glaube, das war auch einfach erstmal ein bisschen Eingewöhnung.
Lange nicht mehr drauf gespielt war.
ich denke, dass das auf iPad natürlich noch besser funktioniert.
Ja, logisch, natürlich.
Und auch noch besser aussieht, natürlich. aber also auch Voice Casting beispielsweise fand ich super.
Ja, definitiv.
Richtig, richtig gut. Ja. Und ich fand es total charmant, dass du bei einigen Wachen dann so Cartridges stehlen kannst. So Videospiel-Cartridges.
Das habe ich. Lernt man das irgendwann? Das habe ich noch nicht kapiert.
Wie?
Wie man die stehlen kann. Ich weiß, dass es geht, dass die Collectibles eben diese ja quasi Tipps für andere iOS-Spiele sind.
Naja, du kannst doch Wachen bestehlen, indem du hinter denen stehst und dann gibt's halt eine Bestehlen-Taste.
Ah, da schau an. Das habe ich noch nie hingekriegt, aber oder ich habe mich auch noch nie so nah an die Wachen rangetraut.
Teilweise findest du die aber auch einfach so in der Spielwelt rumliegend.
Also ich habe bisher nur Bücher gefunden.
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Cartridges teilweise.
Okay, nö, ja, habe ich halt einfach noch nicht gefunden. Kann ja sein. Also ich habe die bisher immer nur im Inventar gesehen. Was ich auch cool finde, ist, dass sie die Bäcker da quasi mit, die Kickstarter-Bäcker mit rein haben. Genau. Also die aus den höheren Tiers.
Genau.
Ja, passt aber einfach super gut, weil die Wachen, wie gesagt, das ist ja alles in so einem in so einer dystopischen Zukunftsüberwachungsstaat-Szenario angesiedelt und da passt es halt auch, weil die Wachen eigentlich alle irgendwie gleich sind und das ist auch stellenweise wie so eine Krankenakte aufgezogen und vieles ist auch rausgeschwärzt und die Namen sind eben die der Kickstarter-Bäcker. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Fotos auch, wahrscheinlich schon.
Das weiß ich jetzt nicht.
Also muss aber von einer höheren Bäcker-Tier gewesen sein.
Ja.
Nicht jetzt von dem Standard, den ich gemacht habe, den ich meistens mache.
Glaube ich auch bei Broken Age, da gibt's im Abspann dann auch eine Sektion Bäckers. Ah ja. Und ich habe sowohl nach dir als auch nach mir gesucht, aber ohne Erfolg. Also ich glaube, das sind auch nur die höheren Bäcker gerade dann, weil ansonsten wäre der Abspann wahrscheinlich 2 Stunden lang.
Ja.
Also diese Videospiel-Cartridges, wollte ich aber nochmal drauf eingehen, die werden dann ja immer kommentiert von dem Typen, der dich irgendwie durch die Gegend leitet. Da hattest du den Namen schon gesagt?
Ich weiß ihn nämlich auch nicht mehr.
aber der erzählt dann halt beispielsweise Sword and Sorcery und was das für ein tolles Spiel war zu seiner Zeit und das habe er richtig genossen und so. Und also eigentlich ist es einfach nur ein bisschen Name-Dropping für andere Entwickler, die halt auch Spiele auf iOS veröffentlicht haben, die Entwickler von Republik jetzt für spielenswert halten. Und das finde ich eine total charmante Sache.
Richtig, richtig. Und passt ja trotzdem auch ins Szenario. Ja, also finde ich sehr, sehr cool gelöst. Also wirkt nicht deplatziert, aber trotz allem, weiß ich nicht, die coolsten Collectibles überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, die es bislang so gab.
Ja. Mich hat's erinnert, zu Beginn vom Setting her, an ein inzwischen wahrscheinlich von vielen schon wieder vergessenes Adventure, Experience 112. Sagt ihr das noch was?
Gar nichts, ne.
Da weiß ich jetzt übrigens nicht, wie es ausgesprochen wird. ist auf jeden Fall auch ein französisches Spiel. Von daher wahrscheinlich nicht Experience 112. Aber da wachst du halt irgendwie auf einem gestrandeten Schiff auf. bist offenbar die einzige Person auf diesem Schiff, die noch lebt. Und dann spielst du aber nicht diese Person, sondern du spielst jemanden, der halt die Sicherheitskameras auf dem Schiff kontrolliert.
Ah, okay.
Und dadurch dann halt sie sozusagen leiten muss durch die Level, indem man auch Lichter an- und ausschaltet, Türen öffnet, Codes irgendwo eingibt. Und das schlägt ja ein bisschen in dieselbe Sparte wie, wie Republik jetzt.
Mhm.
Ich habe das leider selber nie so richtig lang gespielt. Nehme es mir aber irgendwie jedes Jahr mindestens einmal vor. Weil als ich damals irgendwie das erste Mal von diesem Experience-Ding gelesen hatte, da klang das für mich nach der besten Idee ever. Es hat dann aber leider nicht so wahnsinnig gute Bewertungen bekommen. Ist irgendwie bei mir dann auch zwischen lauter anderen Spielen untergegangen in dem Jahr des Erscheinens.
Hm.
Ja, entwickelt wurde das von Lexis Numerique, die später dann Publisher waren zu dem grandiosen Mistspiel Amy, das wir hier auch mal besprochen haben.
Zu dem grandiosen Mistspiel, sehr schön.
Dass ich auf der Gamescom sah und völlig gehypt war und dachte, wow, wird das gut, und dann war es die allergrößte Grütze, die man sich auch nur vorstellen kann. Wenn man sich irgendwie hinlegt und sich vornimmt, ich erträume mir jetzt das miserabelste Spielkonzept und das miserabelste Gameplay, das ich mir überhaupt erträumen kann, dann käme Amy dabei raus. Und ich hab's durchgespielt. Oh mein Gott.
Ich glaube, die Stelle hatten wir schon mal.
Ja. Ich musste es damals testen, also es ging nicht anders. Aber,
ja. Ja, schön. Republik auf iOS. Große richtig. Empfehlung, wenn man auch nur im Entferntesten was mit Schleichspielen anfangen kann.
Da möchte ich mich absolut anschließen. Und übrigens freue ich mich auf das neue Thief. Einfach mal so.
Ja, das, da zieht es mich nicht so ran.
Da werde ich jetzt wahrscheinlich für erschlagen.
Ui.
Aber ich habe ja die alten Thieves, also ich habe keins der alten Thieves je durchgespielt, alle immer nur mal so ein bisschen angespielt. Von daher, wenn jetzt irgendwie das neue Thief sich völlig von dem verabschiedet, was die alten Thieves gemacht haben, dann kann ich gar nicht so böse sein darum, weil ich es vielleicht gar nicht merke. Und solange es trotzdem noch ein gutes Schleichspiel ist, ist ja schon viel gewonnen.
Würde mir aber ähnlich gehen. Ich kann mich auch nicht entsinnen, Thief irgendwie mal sehr intensiv gespielt zu haben. Ich werde allerdings auch das neue wahrscheinlich nicht spielen, insofern.
Aber was du hoffentlich endlich mal spielen wirst, Herr Wehner, ja? Endlich mal, ja? Das ist The Walking Dead 400. Nach dieser Aufnahme startest du The Walking Dead 400 Days. Es dauert vielleicht 2,5 Stunden, dann hast du es durch. Und dann kannst du anfangen mit The Walking Dead Season 2, da Episode 1 mal wieder grandios ist. Wirklich grandios. Warst du das nicht? Nee, das war Fabian. Fabian hat mich irgendwie, während ich Episode 1 spielte, via Steam angeschrieben und irgendwas gefragt. Die Antwort kam 2,5 bis 3 Stunden später, weil ich gerade damit klarkommen musste, dass die der Clementine gerade etwas antun, was die Clementine einfach nicht antun dürfen, und dann musste ich konnte nicht auf einmal so auf Anfragen von echten Personen antworten. Ich musste mich um Clementine kümmern.
Ich bin mir einig, ich hab dich da aber auch mal erwischt, und du meintest dann irgendwie bloß ganz kurz, nee, jetzt gerade nicht hier, weil so und so.
Dann war es das vielleicht doch du.
Nee, aber du hattest kurz geantwortet, aber wir haben das dann verschoben. Irgendwas war da. Ich erinnere mich dunkel.
Dann habe ich
es. Ja, du, ich weiß nicht
falsch,
so recht.
Falsch nacherzählt habe ich es vielleicht.
Ich, Ich.
Ja, du. Jetzt spiel das endlich mal.
Also ein Punkt, warum ich noch nicht anfangen will, ist, weil mich diese Warterei zwischen den Episoden bei der ersten Staffel dann doch so arg genervt hat. Ich glaube fast, ich werde warten, bis die Staffel vollständig ist.
Ach, oh, mach doch sowas nicht, Bernd.
Mach doch sowas nicht. Und der andere Punkt ist, Walking Dead Staffel 1 war so gut, die war so gut, dass ich irgendwie so viel Angst habe, dass die jetzt irgendwas kaputt machen.
Also machen.
Dass ich lieber diese Erinnerung so behalten möchte, wie sie war.
Machen Sie nicht, Bernd. Machen Sie.
Du weißt ja noch nicht, du kennst ja erst eine Episode.
Ja, aber komm, wenn die jetzt irgendwie völlig verlernt hätten, wie man ein vernünftiges Spiel macht, dann wird man das auch schon in Episode 1 merken.
Naja, es ist ja nicht vernünftiges Spiel, es geht ja um die Geschichte.
Ja, ich meine,
ein vernünftiges Spiel ist es ja ohnehin nicht, wenn du es so sehen willst.
Auch die Geschichte ist schon wieder ziemlich vielversprechend. Also, was ich der ersten Episode von The Walking Dead Season 2 ein bisschen ankreide, ist das Ende. Weswegen du auch Episode 1.
Weil es ein Cliffhanger
hat. Weswegen du auch Episode 1 wirklich ganz beruhigt spielen kannst. Weil das Ende ist mal ein bisschen sehr holterdiepolter. Und so. Auch, also das Ende an sich fand ich auch relativ vorhersehbar. Klar ist das wieder ein Cliffhanger, aber das ist jetzt bei weitem kein so schlimmer Cliffhanger wie die man aus Episode 1 gewohnt ist.
Mhm.
Dafür.
Season 1.
Ja, genau. Dafür, sorry, ja, man kommt durcheinander.
Ja, ja.
Dafür sind aber die ersten zwei Drittel von Episode 1 mal richtig fies und gemein und das dürft ihr doch einfach nicht tun, Telltale.
Also was,
ja, das war ja eigentlich auch vorhersehbar. Also was es gibt da eine Szene, ja, die kann ich dir ja jetzt nicht spoilern, aber es gibt da eine Szene, da musst du als Spieler Clementine etwas durchleben lassen, wo du einfach nur denkst, ey, was? Warum mache ich das hier? Warum drücke ich nicht einfach auf Escape? Und bild mir ein, Clementine hat dann irgendwann einen Märchenprinzen getroffen und geheiratet, ganz viele Kinder gekriegt und in einer großen Kutsche mit vielen Ponys und Einhörnern gezogen, lebte sie in einer kunterbunten, schönen Welt, wo sie einfach nur das Mädchen sein durfte, was sie ist.
Ohne, ja, und Zombies. Lee ist auch wieder da.
Ohne Zombies, denn die Zombies waren nur ein Traum.
Ja, und Lee ist auch wieder da.
Ja, natürlich.
Und zwar nicht als Zombie.
Richtig. Ja, also, doch bitte. Bernd, das kannst du mir
doch,
nicht.
Bitte.
Nein, wirklich, das kannst du mir nicht antun. Du kannst mir das nicht antun, dass ich hier jetzt Episode 1 bis 5 durchspiele und jedes Mal denke, boah, Redebedarf. Und dann hockt da der Herr Wehner zu Hause und spielt wieder irgendein iOS-Spiel oder SteamWorld Dick das zweite Mal durch.
Ja, aber das ist auch, das geht weniger an die Nieren, verstehst du? So ein SteamWorld Dick oder so ein Tearaway oder so. Du musst ja auch, du musst dich ja auch diese psychologische Folter auch erstmal einlassen können. Da musst du ja erstmal in der Verfassung dazu sein.
Eine Sache möchte ich jetzt erwähnen. Das ist auch, das kann man beim besten Willen nicht als Spoiler bezeichnen. Aber einfach nur, wo ich gemerkt habe, an der Stelle, Telltale können sie einfach noch. Ich bin als Clementine unterwegs und man trifft nach einiger Zeit auf einen Hund, der einen zu so einem Lager führt. Das aber nicht mehr bewohnt ist, da ist niemand mehr. Und in diesem Lager findet man dann unter anderem auch eine Frisbee. Ist ein Gegenstand, den brauchst du nicht, du kannst sie auch einfach wieder wegschmeißen, du kannst aber auch auswählen, mit dem Hund jetzt einfach mal ein bisschen Frisbee zu spielen, dass er dir die halt wiederbringt und du sie dann wieder schmeißt. So. Und bisher war halt alles echt mega finster, wie das bei The Walking Dead nun mal immer so ist. Dann stehst du da als Clementine und sie schmeißt die Frisbee und der Hund total fröhlich, rennt los, holt die Frisbee, apportiert sie dir wieder, sieht total glücklich aus dabei. Und du machst das so das erste Mal und denkst dir so, oh, schön. Einmal nicht hier irgendwie Zombies, Hilfe, boah, wer stirbt als nächstes? Nö, einfach nur schön. Und da habe ich gedacht, komm, ich werf die Frisbee jetzt nochmal. Aber habe ich sie nochmal geworfen. Dann der Hund apportierte die wieder. Ich dachte, oh, ich könnte das hier Stunden machen. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf, dass das hier wieder düster und dunkel wird. So, und dann werfe ich die Frisbee ein drittes Mal. Und beim dritten Mal verschwindet die Frisbee irgendwo im Unterholz. Der Hund kann sie nicht mehr finden, kommt total deprimiert zurück und guckt traurig. Und Clementine macht einfach nur so ein, also du merkst kurz, wie ihre Schultern irgendwie so ein bisschen nach unten sacken, weil sie halt auch das eigentlich gerne noch weitergemacht hätte. Und so ein Moment zwischen den Zeilen, den vielleicht die meisten noch nicht mal mehr miterleben, weil sie beim zweiten Mal Frisbee werfen denken, naja, da passiert ja jetzt nichts mehr. Mhm. Alleine das fand ich schon wieder so gut. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja, wenn du schon nicht machst, dann wenigstens hier einen Appell an alle Zuhörenden. Begeht nicht denselben Fehler wie Bernd Wehner. Kauft euch dieses Spiel und spielt es auch. Ah.
Ja, ich weiß. Vielleicht nach dem Umzug. Da habe ich dann auch hoffentlich die richtige Leitung für, um das schnell runterzuladen und dann kann ich es umso schneller spielen.
Weil es ja auch eine 20 Gigabyte Datei ist, wie für The Walking Dead Spiele typisch.
Nicht, ist es nicht?
Nein. Verdammt. Aber also, eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Wir hatten ja befürchtet, dass das ganz schön in die Hose gehen könnte, wenn man jetzt auf einmal Clementine steuert als Spieler.
Ja.
Mag sein, dass da noch irgendwas schief geht. Du hast ja recht, es kommen noch 4 Episoden und das kann auch alles noch ganz doof werden, wenn es schlecht läuft. Aber ich glaube das nicht. Also nach dem, was Episode 1 schon liefert und was Episode 1 auch vor allem an Clementine-Momenten liefert, die halt nur deshalb funktionieren, weil du jetzt selber Clementine bist, das ist ein zu solides Gerüst, als dass ich glauben könnte, dass die das noch irgendwie, dass die den Karren noch in den Dreck fahren. Mhm. Ich glaube, die kriegen wieder eine sehr, sehr gute zweite Season hin. Und ja, kann es kaum erwarten.
Ja, aber wenn ich ans Ende der ersten denke, da will ich eigentlich nicht nochmal durch sowas. Es macht es einem wirklich schwer, sich ranzusetzen.
Zunächst mal kommt ja jetzt nach gerade mal 4 Monaten Wartezeit auch schon die zweite Episode von The Wolf Among Us.
Weil das hat ja überhaupt immer noch nicht durch. Ja,
boah, was bei dir da in letzter Zeit los ist, ey.
Tja.
So, komm, Geheimtipp.
So, komm.
Ja, so komm ist auch
so,
ein tolles
so komm
Spiel.
Ist dein Geheimtipp. Da habe ich auch nie gespielt, keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Nein, hier Early Access. Secrets of Raticon.
Also da war aber deine Bugbear-Lobeshymne irgendwie ein bisschen
ja, du bist ja hier der Lobende. Ich finde es im Moment, im derzeitigen Zustand, sage ich mal, nett.
Ach komm!
Ja, weiß ich nicht. Also es ist, vielleicht sollten wir kurz sagen, was es ist. Man spielt einen Vogel.
Ja.
Das ist das Coolste daran, fand ich. Also diese Flugmechanik, also es findet in 2D statt. Der Grafikstil ist sehr eigen.
Ja, und der kommt einigen vielleicht bekannt vor, denn, das möchte ich kurz vorweg schicken, Secrets of Raticon wird entwickelt von dem Indie-Studio Broken Rules, die kommen aus Wien. Und die haben unter anderem auch einen der Launch-Titel für die Wii U gemacht, einen der digitalen Launch-Titel, nämlich Chasing Aurora. Das war so ein Multiplayer-Spiel, in dem man halt auch Vögel steuert und mit denen durch die Gegend fliegt und gegeneinander kämpft oder auf kleinen Rennstrecken halt Rennen fliegt. Und diese Vögel und der Artstyle von dem Spiel, der ähnelt Secrets of Reticon, was währenddessen, glaube ich, auch schon in Entwicklung war, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen. sehr.
Und ja, mich erinnert es ein bisschen an Ridiculous Fishing von auf iOS.
Okay.
Was auch mit so einer Dreiecks, ja, wie nennt man das? Der Dreieckszilismus. Die Künstler unter euch sollen uns hier
bitte aushelfen. Wir werden ganz bestimmt etwas unter dem Begriff Dreieckszilismus verstehen können.
Ja. Genau. Nee, ja, und ansonsten ist es ja ein sehr exploratives Spiel mit einer einer Simulation einer lebendigen Welt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und in auch
kleinen natürlich.
Und auch wieder mit leichten Metroidvania-Elementen, also
richtig, ja. Richtig. Also da rennen auch noch rennen und fliegen auch noch andere Tiere in der Welt rum. Teilweise sind die dir eben auch feindlich gesinnt, wie irgendwelche Katzenähnlichen. Ich habe das nicht so richtig gut erkennen können, was das jetzt genau soll.
Ja, Raubtiere
halt. Wesen oder größere Raubvögel, die dich dann angreifen, wo du scheinbar auch einfach kleinere Vögel packen kannst.
Richtig.
Und die da hinschmeißen kannst. Da sind wir gar nicht drauf gekommen. Das habe ich im Nachhinein erst gelesen.
Ja, und das finde ich aber auch schon wieder ganz cool an dem Ding, dass es dir halt nicht alles erklärt, sondern dass du einige Sachen wirklich erstmal selber rausfinden musst.
Ja, das auf jeden
Fall. Zum Beispiel auch, wie du die Spielwelt zu deinen Gunsten nutzt, indem du halt feindliche Vögel packst und dann im Sturzflug in irgendwelche stacheligen Pflanzen reinrammen lässt.
Ich hab's nie geschafft, die zu packen.
Doch, das habe ich tatsächlich einmal hingekriegt.
Weil ich das nämlich dann auch, was wir dann probiert haben, ich habe das zusammen mit einem Kumpel gespielt, war halt, die greifen, also die halten ja kurz inne und dann machen sie kurz so ein Dash, so ein Sturzflug, aber nicht unbedingt immer nur nach unten, sondern halt in deine Richtung und uns dann halt immer so positioniert, dass die dann in die Richtung der Stacheln dashen. Aber ich habe selber ein paar Mal probiert und ich habe die nie zum Greifen gekriegt.
Doch, einmal habe ich das geschafft.
Okay.
Ich weiß allerdings auch nicht mehr so ganz wie.
Okay. Naja, jedenfalls gibt's dann auch diverse, Rätsel ist jetzt fast übertrieben. Du musst eben Teile finden und kannst dann so Puzzle-like auch so, was ich finde ich ganz schick gemacht, weil das ja auch so eine Physik-Engine als Grundlage hat. Also du musst wirklich mit dem Vogel das Puzzleteil greifen und dann diese Statue zusammensetzen und musst es dann auch versuchen zu drehen oder durch das, dass du es über eine Kante drüber ziehst, dann auf die richtige Position zu setzen.
Was nach einiger Eingewöhnung, finde ich, sehr gut funktioniert. Also ja. Das kann ja auch
aber schon
frustrierend werden, aber Ich
naja, weil sie es halt gut gemacht haben, weil das halt dann doch relativ schnell reinsnappt. Also du musst es zwar schon halbwegs genau draufsetzen, aber es schwankt halt durch die Trägheit dann nicht zu sehr wieder auf der anderen Seite runter, sondern setzt sich dann schon automatisch rein. Nee, aber wie gesagt, was ich am coolsten fand, war einfach diese Flugmechanik, weil du halt erstmal natürlich mit den Flügeln schlagen kannst, was so ein Vogel halt so tut, aber dann auch so eine Möglichkeit zu einem Sturzflug hast oder dich vom Wind tragen lassen kannst. Ja. Das fand ich schon sehr cool gemacht. Ziel ist es, 7 sogenannte Shards zu finden und an so einem zentralen Punkt in der Spielwelt einzusetzen.
Genau, denn in der Spielwelt sind überall so komische Statuen verteilt einer alten Zivilisation, oder wird nicht genau erklärt, aber es ist schon alles so ein bisschen mysteriös. Und du sammelst, während du durch die Spielwelt fliegst, so verschiedene, ja, glänzende Gegenstände ein.
Dreiecke?
Genau. Es gibt weiße Dreiecke. Und es gibt blaue Dreiecke. Und was die blauen Dreiecke machen, habe ich lange Zeit nicht geschnallt, aber ich glaube, wenn du 100
davon... Ich weiß es noch nicht, ich bin sehr gespannt, was du für Erkenntnisse hast.
Wenn du 100 davon einsammelst, dann kriegst du ein extra Leben. So habe ich mir das hier zusammengereimt, denn ich hatte ich war irgendwann mal auf 3 Leben runter, auf 3 Herzen oben in meiner Lebensspalte und plötzlich hatte ich wieder 4. Und ich weiß, dass ich kurz vorher irgendwie bei 90 dieser blauen Dinger war und plötzlich war ich nur noch bei 10. Also...
Das ergibt Sinn. Ich bilde mir nämlich ein, irgendwo wird mal was von live irgendwas, auch Shards oder ich weiß nicht genau, live Bobbles auf jeden Fall gesagt.
Nee, das sind ja die roten Dinger, die du kriegst, wenn du irgendwelche Pflanzen aus dem Boden rausziehst. Mit denen füllst du ja deine Gesundheitsleiste auf.
Richtig, die gibt's ja auch noch.
Genau. Und diese weißen Dreiecke, die kannst du dann an diversen dieser alten Statuen einsetzen. Und wenn du dann eine bestimmte Zahl da eingesetzt hast, dann wird durch irgendeinen Mechanismus ein Teil der Spielwelt freigelegt, der bisher noch nicht zugänglich war. Und außerdem erscheint dann bei einigen dieser Statuen halt auch einer dieser Shards, den du dann zur Hub-Area zurücktragen musst.
Richtig, den musst du auch wirklich zurücktragen. Das heißt, du musst unterwegs mit diesem Stein den Gegnern ausweichen oder diesen ganz penetranten Bäumen an der einen Stelle.
Ja, das fand ich aber sehr cool. Ja, die fand ich cool.
Alter, waren die nervig, ey.
Also, es ist eine schöne Stelle, aber da wir sie jetzt eh schon erwähnt haben, können wir ja auch noch kurz drüber reden. Auch wenn es vielleicht...
Ja, wieso? Man kann ja das mit den Bäumen kann man ja offen lassen.
Ja.
Aber es ist jetzt, glaube ich, auch kein allzu großer Spoiler, denke ich.
Nein, glaube ich auch nicht. Du findest eine Statue, die halt in so... also von so mehreren ziemlich ausgestorbenen Bäumen umgeben ist. Und sobald du da den Shard freisetzt und rausfliegen möchtest, setzen sich die Äste auf einmal in Bewegung und spielen sich gegenseitig diesen Shard zu. Also spielen richtig. Halt damit so ein bisschen wie Schweinchen in der Mitte.
Und es ist echt nicht leicht, da rauszukommen.
Ja.
Und... wie gesagt, den ersten musst du da rausholen und mit dem nächsten, also nicht den ersten, aber den einen holst du direkt da raus und mit dem nächsten, den ich dann hatte, bin ich auch wieder an der Stelle vorbeigekommen.
Ja.
Was dazu geführt hat, dass sie mir den auch erstmal weggeschnappt haben.
Ja, und die Raubvögel sind natürlich auch scharf drauf, ne? Also
richtig, richtig.
Auch die schnappen dir den gern mal weg und dann musst du halt hinter denen herpesen und den möglichst schnell. Und du musst halt auch die ganze Zeit den rechten Bumper gedrückt halten, wenn du etwas trägst. Also du kannst den nicht mal eben loslassen.
Ja, richtig, richtig.
Schon herausfordernd.
Sehr cool gemacht finde ich auch, dass sie, wenn du dann weitere Shards hast, dass dann halt immer irgendwelche Shortcuts an manchen Stellen geöffnet werden, weil sonst wäre es schon ganz schön nervig.
Und was noch ganz nett ist, du findest an einigen Stellen der Spielwelt versteckt Runen.
Richtig.
Und es gibt in der gesamten Spielwelt verteilt auch Runensteine. Und auf denen siehst du halt wirklich einfach nur Runen abgebildet, die du nicht entziffern kannst. Ja. Aber wenn du, also einer dieser Runensteine, die du einsammelst, oder eine dieser Runen, die du einsammelst, steht immer für einen Buchstaben. Das wird dir dann auch am Rand eingeblendet. Wenn du an so einem Runenstein bist, wird dir dann eingeblendet, bei welchen Runen du schon weißt, welcher Buchstabe das ist. Und dann musst du dir quasi wirklich selbst übersetzen, indem du guckst, welche.
Ja, teilweise kann man es auch schon ein bisschen erahnen, weil sie schon so ähnlich aufgebaut sind. Aber wahnsinnig viel habe ich jetzt bei dem einen Durchlauf noch nicht lesen können.
Ich habe noch gar nichts lesen können.
Ja, doch so einzelne Wörter. Okay. Irgendwie mal Queen war zum Beispiel ein sehr markantes Wort, aber nur so bruchstückhaft, dass ich da nichts wiedergeben könnte.
Also meine Vermutung ist, dass dadurch halt so ein bisschen die Background-Geschichte erzählt wird.
Ja, denke ich auch.
Ja, dann ist etwas passiert zum Schluss. Dir ist ja auch was Ärgerliches passiert. man hat halt mehrere Leben, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Und man muss 7 dieser Shards einsammeln. Und als ich gerade den letzten Shard hatte, musste ich halt irgendwie vom äußersten Ende der Map wieder zurück zu dieser Hub-Area. Und ja, das lief halt nicht so gut. Plötzlich war ich tot. Und normalerweise, wenn man tot ist, dann ist das ein bisschen wie bei Dark Souls tatsächlich. Man lässt halt alle seine weißen Dreiecke und so da liegen, wo man gestorben ist und muss dann da erst wieder hin, um die alle wiederzukriegen.
Ja, was bei SteamWorld Dig ja auch so war.
Genau. Und das konnte ich dann aber in dem Fall nicht mehr tun, weil auf einmal hieß es Game Over. Und nach, glaube ich, 2-2,5 Stunden Spielzeit landete ich auf einmal wieder im Startbildschirm, drückte auf Continue und alles ging von vorne los. Und also es ist jetzt nicht in dem Sinne ein Roguelike, dass man nur ein Leben hätte und dann ist alles weg. Ich hatte ja durchaus, glaube ich, 5 Leben zur Verfügung. Und wie gesagt, man kann ja durch Einsammeln dieser blauen Dreiecke die Lebenszahl auch immer wieder erhöhen. Mhm. Aber trotzdem hat mir das dann nach wirklich 2,5 Stunden konstanter Begeisterung, ich war völlig geflasht von dem Ding, also ich finde das ganz, ganz großartig, hat mir das dann doch einen ganz schönen Motivationsdämpfer gegeben, weil ich so dachte, nee.
Also, naja gut, du musst ja immer noch rechnen, wir sprechen hier über
Early Access ja, natürlich.
Also,
natürlich.
Da kann man schon mal damit rechnen, dass solche Sachen noch schief gehen.
Nein, also
mir hat's ja auch den Spielstand zerlegt oder vielleicht gehört's auch so, weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, das, was mir passiert ist, gehört so. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Bei dem, was dir passiert ist, glaube ich, dass es wirklich ein Fehler war, weil ja immer wieder eingeblendet wird, wenn du in eine neue Area kommst, Saving.
Ja, eben. Stimmt schon. Also ich hab's mit einem Kumpel nachmittags gespielt, der dann weg musste und allein hatte ich dann im Moment auch keine Lust mehr weiterzuspielen und wir hatten 6 der 7 Shards und da habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt erstmal gut, schaue ich wann anders wieder rein und das wollte ich dann tun und da kam dann in dem Moment auch ein Update, vielleicht hatte es auch damit zu tun, ich habe jetzt die Changelogs nicht so intensiv verfolgt.
Ja, das kann natürlich auch noch sein.
Ja, und dann bin ich halt auch wieder am Anfang gewesen und dann dachte ich mir, oh nö, jetzt erstmal nicht. Ich habe erstmal genug gesehen, um drüber zu reden und jetzt warten wir mal, bis die finale Version rauskommt, dann schaue ich da, glaube ich, nochmal hin.
Wir wissen nicht, wie nah wir vor dem Ende waren. Ich könnte mir fast vorstellen, dass nach diesen 7 Shards noch irgendwas kommt.
Ja, das aber, eigentliche Ende soll ja sowieso noch nicht genau, drin sein aktuell.
Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich schon an dem Ende, das jetzt drin ist, dran waren oder ob da plötzlich noch was ganz Neues geöffnet wird. Gut, steckt ja, man ja nicht drin. Klar. Also wie gesagt, wie du schon sagtest, das tatsächliche Ende wird dann wirklich erst geliefert, wenn das Spiel nicht mehr Early Access ist. Und nicht mehr Early Access sein soll es jetzt irgendwann im relativ
Early Jahr 2014.
Genau.
Richtig.
Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass man auch so ein paar physikbasierte Puzzle lösen muss, kann. Also man kann mit dem Vogel auch so Felsbrocken sich schnappen und die dann irgendwo rausziehen und dadurch werden neue Gegenden frei und so. Ich finde das schon im jetzigen Zustand unbedingt spielenswert. Es kostet 8,99 Euro via Steam und ich war so begeistert, ich war so drin, ich wollte überhaupt nicht mehr aufhören, das zu spielen. 8,99 Euro ist das meiner Meinung nach wert und wenn man Early Access mal ausprobieren möchte, dann gerne mit Secrets of Reticon. Also ich...
wenn man Early Access macht, sehr schön.
Ich Hut ab vor Broken Rules. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich habe mich voll verknallt.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir haben das hier Nachmittag zum Kaffee gezockt und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich alleine wirklich so lange am Stück durchgehalten hätte, kann ich schlecht sagen, aber so mit, ah, jetzt habe ich erstmal wieder genug, mach mal du weiter, Controller weitergeben, war das eigentlich schon so, dass dann auch so gegenseitig, naja, komm, da schauen wir jetzt mal noch hin und oh, was ist das denn? Also, wie das halt immer so ist, ach, in diesen Dungeon gehe ich noch.
Ja, genau.
So ungefähr. Schön. Dann bin ich mal gespannt auf das Grande Finale.
Me too.
Ob ich dann da nochmal reingucken soll. Unser Grande Finale heute ist Broken Age.
Ja.
Wobei ich das ja auch noch nicht durchgespielt habe. Aber du.
Ich gestern bis tief in die Nacht hinein. Und
gestern erst, okay.
Ich war...
Das ist Vorbereitung.
Ja. Ich hatte einfach vorher keine Zeit. Ich bin so geflasht worden vom Ende. Ohne Mist. Broken Age hat einen der genialsten...
Vom Ende des ersten Aktes,
ja,
musst du ja sagen.
Ja. Broken Age Act 1 hat einen der genialsten Plot-Twists seit Jahren.
Ist es denn...
in Videospielen.
Das klingt irgendwie so, wie wenn man da sich entspannt zurücklehnen kann und auf den Act 2 warten kann. Aber ich bilde mir ein, ich hätte auch schon gelesen, dass es halt schon blöd ist, dass man jetzt so lange auf den Act 2 warten muss.
Also ich hätte gestern sehr, sehr gerne einfach eine Datei angeklickt, an der gestanden hätte Broken Age Act 2 und weitergespielt. weil du dir am Ende wirklich nur denkst, was, wie, wo?
Okay.
Ja, also das Tolle ist eigentlich, du denkst, du hast den Plot-Twist entdeckt und dann merkst du wirklich in den letzten 5 Minuten, nee. Und plötzlich ergibt auch alles einen Sinn. Oder zumindest sehr, sehr vieles.
Okay.
Ich habe mir nämlich bei der Story von Shay, man spielt ja zwei verschiedene Charaktere, Vella und Shay, und ich habe mir bei der Story von Shay zwischendrin so gedacht, also irgendwie fand ich ja jetzt das, was da über Vella erzählt wurde, besser. Ich kapiere das hier gerade nicht so ganz, was das soll. Und dann kapiert man es halt. Und es ist echt so, man fühlt sich auch so blöd. Es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Und mehr darf ich nicht sagen. Aber es ist, es ist ganz, ganz großartig geschrieben. Also da kann man seinen Hut echt nur vor Tim Schafer ziehen, weil das ist ganz, ganz großes Kino. So, aber jetzt mal...
Ist halt nur doof, dass man das scheinbar erst so spät merkt.
Nee, also ging mir nicht so.
Also ich hab angefangen, ich habe zuerst mit dem Mädel gespielt.
Ja.
Das startet, also du kannst ja beliebig hin und her wechseln.
Richtig.
Du bist ja völlig frei. Du kannst entweder zuerst die eine Story oder die andere spielen.
Oder du durcheinander...
währenddessen hin und her springen.
Genau.
Und ich es startet halt in so einem Dorf.
Sugar Bunting.
Schauen. Das ist wieder die Nummer mit dem Gedächtnis. Und du sollst quasi geopfert werden. Dem
Mark Chotra.
Ah, sehr gut. Das hätte ich gar nicht aussprechen können mehr. Und du bist eben so quasi die Einzige, die diese ganze Zeremonie in Frage stellt, während die anderen Mädels sich so voll präsentieren. Die eine sagt, ja, ich habe extra so viel zugenommen, dass ich ein richtiger Leckerbissen für ihn bin. Und nur dein Großvater scheint so ein bisschen noch die Zeit zu kennen, als das Dorf eigentlich ein Kriegerdorf war, und freut sich dann quasi darüber, dass du das auch in Frage stellst. Naja, und du musst dich dann halt quasi befreien. Und das war so ein guter Schnittpunkt. Da habe ich dann mal gewechselt zu dem Jungen, der ja in einem ganz anderen Setting lebt. Der ist auf einem Raumschiff, das eine neue Heimat für ihn sucht oder eine neue Familie oder sowas.
Neue Heimat.
Neue Heimat, ja. Genau. Und ist aber da halt in einer Routine gefangen, die halt ja. für ein Kleinkind ausgerichtet ist. Und jeder Tag ist immer wieder dasselbe und muss eben da versuchen rauszukommen. Und
ich finde das so super. Ich finde das so spitze, wie Shay halt auch animiert ist und schon total genervt guckt, als dann der Schiffsalarm losgeht und oh mein Gott, wir haben Notrufe erhalten. Ja. Und du dann nach einiger Zeit schnallst, okay, das sind einfach nur für dieses Kind, für diesen Jungen inszenierte Missionen, die er schon tausendmal gespielt hat. Dann Richtig. Heißt es halt irgendwie, auf dem Planeten so und so ist eine riesige Lawine runtergekommen und du musst die Bewohner retten und dann kommst du halt in einen Raum rein, in dem einfach eine riesige Eiscreme-Lawine runtergekommen ist und irgendwelche Stofftiere stecken da drin fest und schreien, help us, help us. Und dann ist halt deine Aufgabe, mit dem Löffel einfach dieses Eis da wegzuschaufeln.
Richtig.
Und das finde ich schon mal generell cool, dass sowohl im Setting von Vella als auch im Setting von Shay die Hintergrundgeschichte eigentlich verdammt düster ist. Und man sich so denkt, Moment mal, wieso sind hier jetzt bei Vella alle damit d'accord, dass hier einfach irgendwelche Mädels aus dem Dorf irgend so einem komischen Mok-Chofra-Wesen geopfert werden? Und auch bei Shay, Moment mal, wieso ist hier dieser Junge völlig isoliert und seine Mutter ist ja offensichtlich, seine Mutter ist der Bordcomputer und spricht mit ihm und möchte ihn total behüten und wo der Vater ist, weiß man nicht. Und
ein Vater taucht doch auch mal auf. Die Mutter ist ja immer so, also die Mutter-KI ist ja wie die Sonne und genau. Wenn er schläft, ist doch dieser Mond kurzzeitig.
Das ist aber nicht der Vater, glaube ich.
Ach, das ist nicht der Vater, okay.
So habe ich
so hab das schon so wahrgenommen.
So habe ich das nicht wahrgenommen, nee.
Okay.
Aber, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja alles...
Also, ja, klar.
Alles in einem Cartoon-Look und irgendwie ganz fröhlich. Und es ist ja auch auf jeden Fall Humor dabei. Den finde ich im gesamten Spiel sehr gelungen. Aber eigentlich ist das, was dahinter steckt, irgendwie ziemlich düster. Und du fragst dich so die ganze Zeit, Moment mal, irgendwas stimmt hier doch gar nicht. Und das hat mich von Anfang an motiviert.
Nee, ich weiß nicht. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe mit ihm dann auch so weit gespielt, bis mal so die erste Szene, nenne ich es,
ja.
vorbei war. Also quasi die Routine erstmal durchbrochen war.
Genau.
Und dann habe ich sie erstmal beiseite gelegt und dachte mir, was hast du da jetzt eigentlich gespielt? Also zum einen, es ist halt kein... Zumindest bis an diesen Punkt kein wahnsinnig adventurisches Adventure. Mhm. Aber es hat mich jetzt auch noch nicht so reingesogen, wie mich ein Walking Dead damals mit seiner Geschichte gepackt hat, dass ich sage, okay, mir ist es ziemlich egal, dass es kein adventurisches Adventure ist. Ich weiß nicht so recht. Aber jetzt, wo du so erzählst, denke ich mir, naja, das würde mich jetzt ja schon mal interessieren.
Ich finde den Grafikstil super. Also das sieht ganz toll aus, finde ich. Teilweise die Hintergründe oft so ein bisschen wie so ein Gemälde quasi mit Tusche gezeichnet. Die Animationen der Charaktere total aufwendig und witzig auch. Beispielsweise Shay, wie er zu Beginn da aus seinem Bett rausgezogen wird und dann let's clean this little boy up und dann die ganze Apparatur, die ganzen Maschinen da einfach nur werkeln, ihn föhnen, ihm die Zähne putzen. Also man merkt, dass da richtig viel Geld hintersteckt. Und dass das auch bei weitem nicht nur das Kickstarter-Geld war, denn das hat ja auch zu der großen Verzögerung beigetragen. Dass,
leider merkt man aber an der UI überhaupt nicht das Geld. Also dieser Mauscursor, da dachte ich mir schon, was soll das denn jetzt?
Wieso? Was meinst du?
Naja, dieser grobe, klobige, weiß ich nicht, das hat sich irgendwie... Also ich kann die Kritik verstehen, die da überall ist. Sie haben ja mittlerweile die Steuerung ein bisschen mausfreundlicher gemacht, aber am Anfang war das echt so, ich spiele hier ein iPad-Spiel auf einem Rechner mit der Maus, was ist das denn?
Ich hab's ja, wie gesagt, eigentlich nur in den letzten zwei Tagen gespielt.
Ah, stimmt, richtig. Du hast das ja. Ja, dann hast du wahrscheinlich das Update schon gehabt. Nee, am Anfang, ich weiß nicht, wie der Cursor mittlerweile ausschaut, aber das war ein relativ klobiges, kreisförmiges Ding und du musstest halt immer, wenn du ins Inventar willst, unten links hinklicken, dann konntest du reindragen und es gab keine Shortcuts und so weiter und es hat sich mit der Maus schon relativ unbequem gespielt.
Der Cursor ist, glaube ich, inzwischen so eine kleine Hand quasi. So ein
ah ja, na, da schau an. Da haben es nochmal gut nachgebessert. Ich meine, das ist ja auch jetzt erst in den Verkauf gegangen, richtig. Aber
für die
als Bäcker hatte man genau. Ja. Hast du das nicht gebacken?
Doch, ich habe das gebacken.
Aber du bist nicht früher dazu
gekommen. Ich bin nicht früher dazu gekommen.
Okay.
Erneut. Ja, aber dann habe ich es halt wirklich in zwei Spielsessions mit ganz großer Freude durchgespielt. Mhm. Weil ich auch den Humor ganz toll finde. Den Voicecast finde ich großartig. Also
wobei man schon sagen muss, das ist jetzt nicht so ein
Lach-dich-weg-Spiel, nee.
Lach-dich-weg-Spiel.
Nee, aber das wollte ich ja auch gar nicht. Ich finde den Humor teilweise sehr subtil und hintergründig und ja. Das gefällt mir fast noch besser als irgendein Adventure, das darauf aus ist, dass man sich einfach ständig weglacht.
Richtig.
Also ich finde Elijah Wood als Shay macht seine Sache super. Dann in der Wolkenstadt, in der du ja nur gerade mit Vella angekommen bist, wirst du auf Jack Black treffen. Oh. Du wirst aber wahrscheinlich erstmal gar nicht erkennen, dass das Jack Black ist, weil Jack Black nämlich mal nicht die völlig exzentrische Rolle, also eigentlich spielt er schon eine sehr exzentrische Rolle, aber seine Aussprache ist irgendwie sehr viel anders, als man das von ihm gewohnt ist.
Ja gut, ich würde Jack Black wahrscheinlich auch so nicht erkennen, weil ich den jetzt im O-Ton auch nicht so wahnsinnig viel kenne.
Aber
Legend noch, aber das war's, glaube ich.
Am allerbesten hat mir eindeutig die Vertonung von Vella gefallen und auch sie als Charakter ist mir sehr ans Herz gewachsen so in der Zeit im ersten Akt, weil die ist einfach toll charakterisiert und da kann ich auch irgendwie, da kann man gut nachvollziehen, wieso die jetzt gerade das macht, was sie macht. Die möchte halt irgendwie aufmüpfig werden gegen diese komischen Mokchotra-Wesen und das, was die Gesellschaft da an Menschenopferungen abzieht. Und ich finde, das hat mich von Anfang an motiviert, weswegen ich auch Vella an einem Stück durchgespielt habe und dann Shay an einem Stück durch.
Okay.
Und
naja, man darf sich halt kein super klassisches Point-and-Click-Adventure mit ich klicke meine Verben an was erwarten. Genau. Also ich weiß nicht, ob es rätseltechnisch scheint ja auch jetzt nicht noch komplexer zu werden. Es ist ja schon eher rätseltechnisch eher auf einem niedrigeren Level
angesiedelt. Ja, es gab, also ich musste nie in eine Komplettlösung schauen, was ja schon mal gut ist. es gab schon zwei Rätsel im Spiel, bei denen ich echt ein bisschen nachdenken musste und es ein bisschen gedauert hat, bis ich auf die richtige Lösung kam. Also ich habe mich jetzt nicht unterfordert gefühlt, aber auch nicht überfordert. Ich fand es genau richtig.
Okay.
Zumal das Ding halt für mich gar nicht so sehr von den Rätseln gelebt hat, sondern wirklich von der Geschichte, die es erzählt und von der Atmosphäre der Spielwelt.
Ja, richtig. Genau darauf wollte ich hinaus. Wenn jemand noch gar nichts damit anfangen kann, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Info.
Ja.
Nicht, dass sich jetzt jemand denkt, Tim Schäfer, den kenne ich doch noch von diesen Adventures von früher. Ja, sowas will ich wieder, dass der wieder sowas gemacht hat. Geht schon in eine ganz andere Richtung irgendwo.
Und wie gesagt,
wenn auch trotzdem die Handschrift deutlich erkennbar ist.
Ja, klar.
Also das finde ich schon, also diese Entwicklung ist schon irgendwie zu sehen. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also der hat da schon seinen eigenen Stempel, den man irgendwo trotzdem nach der ganzen Zeit immer noch erkennt.
Und wie gesagt, man kann es spielen, wie man will, in welcher Reihenfolge man gerade lustig ist. Aber meine Empfehlung wäre, mit Vella anfangen und mit Vella das auch durchziehen. Weil der Storystrang meiner Meinung nach schneller ins Spiel reinzieht, schneller motiviert. Und auch für sich genommen direkt mehr Sinn macht als die Story von Shay, die ja, ja, mehr darf ich nicht sagen.
Okay. Ja, gut, ich fand's halt ganz cool, so an der Stelle, wo ich dann in dieser Wolkenstadt ankam, zu sagen, ach na ja, cool, das ist jetzt ein guter Schnittpunkt, ja. Weil da geht jetzt ein neues Gebiet los, jetzt schalte ich halt mal um. Also das ist halt schon gut gemacht, weil für jeden Spielertyp freie Auswahl sozusagen.
Ja. Auf jeden Fall. Spiel das, Bernd. Ne? Also ist ja jetzt klar, ne? Spiel das. Also hier Walking Dead spielst du. Du spielst Broken Age. Hast du eigentlich Stanley Parable
gespielt? Und du fährst meine Möbel nach Mannheim und packst alles ein und so weiter.
Nee. Gut. Hast du Stanley Parable gespielt?
Nein.
Ach mein Herr Wehner. Was soll das mal werden mit Ihnen?
Ja.
Ja, Broken Age.
Ich spiele ab sofort nur noch AAA-Titel.
Ja, das macht das dann mit einem, wenn man PR-Mensch bei...
Ja, eben. Richtig, richtig.
Broken Age gibt's für 22,99 € via Steam.
Jawohl. Auch wieder auf Windows, Mac und Linux lauffähig.
Act 1, wie gesagt, jetzt erhältlich. Act 2 kriegt man dann als ein kostenloses Update später in diesem Jahr. Also ich rechne da auch wirklich eher mit dem. Ich rechne da auch wirklich eher mit dem Ende diesen Jahres als mit irgendwas anderem.
Ja, aber sollte man nicht vielleicht erst auf Act 2 warten und dann hat man nicht so lange Pause?
Nein. Nein.
Also ich bin immer noch froh, dass ich damals nicht, dass diese erste Star Wars Trilogie noch vor meiner Zeit erschien, weil ich glaube, mich hätte es damals tierisch genervt, darauf warten zu müssen.
Also ich, so sehr ich auch dazu stehe, dass ich gerne jetzt Act 2 direkt spielen würde und dass ich das auch gestern natürlich dachte, ich finde es einfach auch cool, dass mich mal wieder ein Spiel mit seinem Cliffhanger und mit seinem Plot-Twist so begeistert hat wie gestern Broken Age Act 1. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass ich jetzt mal warten muss. Dass ich jetzt einfach diese Vorfreude habe und mir so denke, oh, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist ja so krass, was da gerade passiert ist. Ja, und das hätte ich wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wenn ich jetzt direkt Act 2 spielen könnte.
Ja.
Also die Vorfreude steigert sich schon enorm.
Gut.
Ja.
Runde Sache hier.
Ja.
Ja.
So sieht's aus.
Die nächste Folge folgt bestimmt, aber wann, wissen wir noch nicht so richtig.
Man kann es nicht sagen, man weiß es nicht.
Ja, also ich ziehe jetzt erstmal um. Ich hoffe, dass das dann mit diesem Internet auch gleich klappt.
Ja, man hört da ja öfters mal so
Horrorgeschichten, ja. Und das läuft im Moment auch nicht gut. Also ich habe die Unterlagen noch nicht gekriegt, obwohl ich am 17. Januar schon telefoniert habe. Ich befürchte, sie haben sie erstmal gleich mal nach Mannheim geschickt, obwohl ich explizit betont habe, bitte noch nicht nach Mannheim schicken, weil da sind noch keine Schilder dran. Bitte erstmal nach Erlangen schicken. Und naja, wie das halt so ist. Man kann denen viel erzählen, aber interessieren tut.
Die können einem noch viel mehr erzählen.
Genau. Also ich hoffe, dass das alles hinhaut.
Ja.
Und dann sehen wir weiter.
Auf jeden Fall wisst ihr ja Bescheid. Wir sind nicht weg. Wir kommen wieder. Jetzt zwischen der letzten Folge und dieser war ja der Abstand auch gar nicht so kritisch, wie ich ursprünglich mal gedacht hatte. Also 2 Monate, das geht ja sogar noch.
Naja. 2,5 wohl eher.
Ja?
Ja.
Ist das so?
Posted on 18. November.
Ja, okay, 2,5. Ja, gut. dann käme man aber insgesamt immer noch auf, wenn das so bleiben würde, 5 Podcasts im Jahr, 6. Auf jeden Fall sehe ich jetzt schon ein Spiel, das ich im nächsten Podcast gerne besprechen würde, gerade via Steam erschienen, Octodad. Deadliest
Bitte?
Octodad.
Octodad.
Deadliest Catch. Dieses dieses seltsame Spiel, in dem man einen, ja.
Ist es eigentlich zu einer Zeichentrickserie oder bilde ich mir das nur immer ein?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Zeichentrickserie namens Octodad gibt, oder?
Keine Ahnung, was weiß denn ich? Kenne ich mich mit amerikanischen Zeichentrickserien so gut aus? Nö. Könnte ja sein.
Ich finde ja die Tagline zu Octodad so gut. Loving Father, Caring Husband, Secret Octopus. Naja gut, und bis dahin habt ihr genug zu tun, indem ihr nämlich all das Zeug spielt, was wir heute positiv besprochen haben. ja, ich möchte nochmal Secrets of Raticon ein ganz großes Lob aussprechen.
Na dann.
Das finde ich ganz, ganz klasse.
Hast du hiermit ja getan.
Ja. Vielleicht werde ich ja deren PR-Manager, Herr Bernd.
Ja. Wer weiß. Also nächstes Mal dann wieder mit dem aktuellen Changelog, was sich so alles verändert hat.
Ja, das wird dann,
wobei, das wird dann zu Beginn. Es ist gut möglich, dass es bis dorthin schon fertig ist. Ja. Bis wir wieder aufnehmen.
Das wird dann zu Beginn verlesen als Begrüßung.
Ja. Insofern, gehabt euch wohl da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
Tschüss. Ciao.